Ich weiß ja sehr zu schätzen, wenn es Kollegen gibt, wie den Kollegen Locker, die dann klar sagen, ja oder nein.
Darauf öffne ich doch gleich eine Flasche Bier.
Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo und willkommen zum 82. Spieleveteranen-Podcast unserer monatlichen Talkrunde mit nicht mehr ganz taufrischen Helden der Computerspiele-Erstattung. Und dabei handelt es sich diesmal um, lang nicht mehr gesprochen, aber heute ist er dabei, Anatol Locker.
Servus.
Jörg Langer.
Servus.
Roland Austinat.
Sklave.
Und mein Name ist Heinrich Lehnhardt. Wo kam jetzt der Sklave her? Haben wir dich jetzt so jetzt gezwungen, Servus. Heute teilzunehmen gegen deinen Willen?
Servus Servatis, lateinisch der Sklave.
Ach, mein Gott.
Servae die Sklavin.
Da merkt man, ich bin schon bei der Begrüßung intellektuell überfordert, aber da merkt man wieder, wer sein Asterix aufmerksam gelesen hat oder nicht.
Nicht nur das. Wenn du eine nicht Tochter das, hast, die gerade genau. Das große Latino macht, dann weißt du, was dir blüht.
Das machen die jungen Leute noch, ein großes Latinum? Das machen sie doch nur, wenn sie dann irgendwas Schwieriges studieren wollen, oder?
Ja, nee, das gibt's noch. Also du kannst dann mit verschiedenen Arten, auf verschiedene Arten und Weisen dann dich den Sprachen irgendwie annähern und da fiel die Wahl irgendwie auf Latein. Von der Tochter selber.
Erstaunlicherweise. Also, sind jetzt da Sprachen der Hintergedanke oder Naturwissenschaft?
Mehr Sprachen als Naturwissenschaft.
Alter, das große Latinum. Ich glaube, mein großer Bruder hat das gemacht, aber das ist ja auch schon lang her. Also, ja, Generationen sind da schon vergangen.
Also ich habe bei dem Thema versagt. Meine Töchter lernen auch beide Latein, also noch längst nicht großes Latinum. Aber ich habe echt dagegen gekämpft, aufgrund meiner eigenen traumatischen Erlebnisse mit dem Fach. Aber ich konnte mich schlicht gegen meine Frau nicht durchsetzen. Also Da sieht man, wo der Hammer hängt im Hause Langer. Und ja,
aber was wären denn die Alternativen gewesen? Hätten die dann irgendwie Französisch gemacht oder so?
Ja, ja. Nee, das ist auch teilweise bei den Schulen so, dass du damit gleich so die zweite und dritte Sprache oder den naturwissenschaftlichen kontra den sprachlichen Zweig festlegst. Und bei unserer Großen ist es so, dass wir dachten, da war ich durchaus schon auch der Meinung, dass sie halt sprachlich begabt ist. Aber hätte sie jetzt Französisch genommen, hätte sie das in 2 Jahren eingeschränkt und irgend so ein Blödsinn. Und dadurch sind jetzt beide bei Latein gelandet.
Es sei denn, man holt viele alte Loris Yell und Infogrammspiele im Original raus. Damit motiviert man die Kinder,
Cocktail Vision,
dass sie Französisch lernen.
Gab es eigentlich jemals ein lateinisches Computerspiel?
Das ist eine gute Frage.
Heute berichten wir von der Konferenz der, wie heißen die, Bildungsminister?
Philologen oder Philologenkonferenz, sowas.
Altphilologen.
Altphilologen, ja, stimmt.
Lateinisches Computerspiel, nicht, dass ich wüsste, aber das hat ja nichts zu sagen.
Liebe Hörer, wenn ihr was wisst, bitte in den Kommentaren entsprechend
kommentieren. Hat doch sicher jemand irgendwie so, gibt doch sicher wahrscheinlich irgendeine Mod für irgendwas mit Minecraft oder so. Gibt es auch bestimmt in Latein.
Irgendwas gibt's sicher.
Also Jörg, hast du sowas in Total War Rome oder sowas irgendwie?
Das wäre natürlich schon spannend, aber wie gesagt, meine Lateinkenntnisse sind nicht so die allerbesten. Ich hatte immer nur dann Chancen, wenn es Interpretationen gab und Übersetzungen, wo ich von wenigen Keywords aus mir irgendwelche Geschichten ausgedacht habe, sodass die Lateinlehrerin, die mir natürlich völlig auf die Schliche kam jedes Mal, gar nicht anders konnte, als mir auch mal eine 4 zu geben. Also von oben kommend natürlich, von vom Fünferrahmen aus kommend.
Ui. Immerhin
quer. Und die 4 gab es dann auch für Kreativität, weniger für Wissen.
Ja, genau.
Creative Writing.
Wobei wir dann schon fast bei den Nachrichten sind. Ich könnte dich jetzt mal fragen, Heinrich, was gibt's Altes?
Ja, es gibt so ein paar interessante Meldungen, wie so häufig. Der eine oder andere machen wir vielleicht kürzer oder länger, je nachdem, Kollegen dazu zu sagen haben. Eine Sache, die wir jetzt nicht nochmal groß ansprechen müssen, hatten wir schon im letzten Patreon-Special diskutiert. Wer es noch nicht weiß, Spieleveteran, kann man auf Patreon unterstützen. Da gibt es immer so ein einen Bonus-Podcast. Und da hatten wir halt über das Mini-NES geredet, das ja im November erscheinen soll. 30 wirklich ordentliche NES-Klassiker sind von vornherein drin. Und vor allen Dingen ist es halt wirklich ein offizieller Nintendo-Release und das Gehäuse ist halt einfach zum Verlieben. Da freuen sich alle drauf, weil es sieht wirklich, genau, es sieht wirklich aus wie ein geschrumpftes NES, dass man sich dann halt an den Fernseher klemmen kann. Apropos Gehäuse,
da habe ich aber unser Fachmann. Da habe ich was. Und zwar bei Gehäusen bin ich vor kurzem über eine ganz charmante Geschichte gestoßen. Wie die Hörer ja vielleicht wissen, mache ich derzeit diese internationale Website namens All3DP, also alles mit 3D-Printing. Und dort haben wir vor kurzem veröffentlicht, wenn man dort auf die Webseite geht und oben bei dem Fragezeichen einfach NES eintippt, so kommt man am schnellsten hin, haben wir vor kurzem veröffentlicht einen Artikel über NES-Gehäuse, die man sich ausdrucken kann, also per 3D-Printing. Und da sind wirklich ganz entzückende Modelle dabei, weil man muss jetzt nicht irgendwie ein altes NES nehmen und das nochmal aufschrauben und dort irgendwie irgendwelche Geschichten machen, sondern man kann den aushöhlen, genau.
Kürbis.
Genau, sondern man packt sich einfach einen guten alten Raspberry Pi, den es heute ja in den verschiedensten Arten und Weisen gibt. Also die neueste Version ist die 3er und die ist dann auch echt schnell genug, damit man dort alte Spiele spielen kann. Und also da sind nicht nur so die klassischen NES-Spiele mit dabei, sondern da sind natürlich auch in Sachen von Emulation auch so ein bisschen, ja gut, die MAME ist natürlich dabei, Intellivision, die ganzen Sega, Game Boy Advance, auch die ganzen C64-Sachen und so. Man schließt halt seine ganze Peripherie über USB an und kann dort dann halt die alten Spiele wieder zocken. Also ich fand das ganz charmant und lustig. Da gibt's eine eigene Distribution, so eine Linux-Distribution, die speziell auf die Spiele zugeschnitten sind. Das nennt sich RetroPie. Einfach downloaden, auf eine SD-Karte spielen und dann kommt natürlich das, wo man sich so ein bisschen fragt, wo kommen die ROMs her? Da möchte ich jetzt nicht allzu tief irgendwie drauf eingehen, weil da sind wir deutlich im Graubereich, aber man kann sich, zumindest kann man die Emulatoren mal starten. Und was auch vielleicht ganz charmant und lustig ist, es bleibt da nicht beim NES, sondern es gibt diese Emulationen wirklich für so ziemlich jede andere Konsole, die man sich vorstellen kann. Ich habe da ein bisschen tiefer rein recherchiert und auch dazu nochmal einen Artikel gemacht auf All3DP. Da gibt es Gameboy-Derivate, da gibt's Lynx-Derivate, da gibt's welche, die sind so alte Arcade-Kabinette, die man sich selber dann ausdrucken kann. Und das Ausdrucken selber ist auch nicht wahnsinnig schwierig. Da gibt's mehrere Möglichkeiten. Entweder man geht zu einem Kumpel, der einen hat, oder man geht in die nächste Stadt rein und schaut, dass man dort in einem Fab Lab sich sowas ausdrucken lässt. Oder man geht direkt dann eben zu einem Profi-Dienst, gibt's genügend, da findet man auch bei uns auf der Webseite dann nochmal so einen Preisvergleich. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich so ein Mini-Mini-Mini-NES selber zu machen. Und das fand ich irgendwie ganz begeistert. Was haltet ihr davon?
Wie ist das von der Qualität her? Weil von den Fotos her, es sieht einem NES ähnlich, aber es sieht da nicht genauso aus. Also da gibt's schon noch, denke ich mal, Grenzen dessen, wie genau diese 3D-Drucker das
hinspucken. Also die 3D-Drucker ist so, die drucken bis 0,1 Millimeter genau aus. Also es gibt auch wirklich 1:1 Kopien von Gehäusen. Du kannst so ein Ding scannen und dann 1:1 wirklich auch ausdrucken. Und wenn du einen Profidienst hast, siehst du kaum einen Unterschied. Muss man ganz ehrlich sagen. Das, was ganz typisch ist für die 3D-Druckbranche, ist, dass ein Case gemacht wird und irgendjemand sagt, finde ich jetzt da, könnte ich mir irgendwie noch vorstellen, könnte man irgendwie noch einen Button hinmachen oder dort, das sieht noch nicht so optimal aus. Und dann fangen die an, das zu remixen. Und das Schöne ist, dass diese ganzen Remixes und die meisten dieser Designs sind auch komplett frei. Also die kosten nichts. Kann man einfach runterladen und dann ausdrucken. Materialkosten würde ich sagen 2 €. Mehr wird es nicht sein.
Jetzt die Frage, die alten Konsolen kannst du ja heute nur noch schwierig an einen modernen Fernseher anschließen. Also Motto Zinnstecker an HDMI,
richtig.
Weiß nicht. Raspberry hat auch schon einen HDMI-Ausgang, oder?
Raspberry hat einen HDMI-Ausgang und glaube ich auch digital Audio damit. Also das heißt, du kriegst auch den 8-Bit-Knarrt-Sound oder den MSX-Sound 1:1 rüber.
Und dann die Bonusfrage, kann ich damit auch dann meinen Bildschirm körniger machen, weil so ein bisschen ist auch der Charme, du hast ein altes Spiel damals auf Bildröhre gespielt und auf dem Flatscreen sind die schon arg gestochen scharf, die ganzen Sachen teilweise. Also da.
Das ist eine gute Frage, aber das würde dann üblicherweise über die Software gelöst. Also bei dem RetroPie kann ich es dir nicht hundertprozentig sagen, aber die haben ja auch immer, du kriegst es halt tierisch hochskaliert. Also du hattest das früher auf einem kleinen, vielleicht 15 Zoll Fernseher oder 20 Zoll Fernseher ja dir die Sachen dann angeschaut oder gespielt und heute bläst du das irgendwie auf deine 50, 52 Zoll hoch und da geht natürlich auch ein bisschen was von dem Eindruck flöten, aber selbst da gibt's eine ganz coole Sache. Es gibt ja solche Mikroschirme, die man irgendwie im Baumarkt oder so Elektronikmarkt bei Grad und kaufen kann. Und dann gibt es sogar ein altes TV-Gehäuse für diese Mikrobildschirme. Du druckst das Gehäuse aus, schiebst den Bildschirm rein, lötest hinten noch einen kleinen Stecker an über USB und eine kleine Platine. Und dann hast du wirklich so einen Mikrofernseher, den du auf deinen Tisch stellen kannst. Der hat dann ungefähr die Größe von einem Gameboy, ist aber dann in Farbe und gestochen scharf. Also fand ich auch eine ganz lustige Angelegenheit.
Und Gamepads dann eben halt über einen alte Konsole auf eBay kaufen und sonst irgendwie so halt. Die brauchst du nicht
Gamepads, Gamepads werden beim Raspberry Pi eigentlich immer über USB direkt angeschlossen. Also da geht jedes.
Nee, ich meine die alten Nintendo Gamepads, die kannst du ja nicht ausdrucken. Die musst du dann irgendwo auf dem Flohmarkt oder so bekommen.
Wahrscheinlich. Die ganz alten Pads, da musst du auch schauen, weil die haben ja so einen Spezialadapter gehabt. Also da wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das an USB rankriege nativ. Also wenn du noch alte Pads irgendwo rumliegen hast. Aber es gibt genügend Pads, mit denen man das eigentlich ganz lässig spielen kann.
Aber es ist schon ein gewisser Bastelfaktor dabei, ne? Also klar, wenn ich jetzt wirklich sagen will, ich will alles easy haben und genau mit dem Controller und ich muss nicht fummeln, ich muss nicht gucken, wo ich die ROMs mehr oder weniger legal herkriege, glaube ich, ist wohl das Mini-NES als einfache Lösung schon.
Die einfachste Lösung, es ist ein Mikroteil Bastel mit dabei. Die einfachste Lösung ist, dass du es dir ausdrucken lässt, das Gehäuse oder die Teile zusammensteckst und den Raspberry Pi reintust. Und das war's dann eigentlich auch. Und der Rest ist dann anschließend. Das ist genau wie beim Nehmen.
Aber der Raspberry Pi, der muss ja auch noch eingestellt. Also da muss ja diese Software installiert werden.
Einfach auf eine SD-Karte drauf und das war's dann eigentlich. Also das ist relativ einfach. Windows installieren ist schwerer.
Ja, ich will nicht anfangen mit meinen Windows 10 Erlebnissen, das sprengt den Rahmen des Podcasts. Ja.
Aber du kannst natürlich, wenn du sagst, du möchtest alles selber basteln und machen, keine Frage. Du kannst ja auch ein altes NES holen und das aushöhlen und dort einen Raspberry Pi reinmachen und dann bist du am Löten und Tun und Machen. Aber es sind schöne Mods. Also ich sehe das ein bisschen wie Case Modding eigentlich auf dem PC. Und das ist schon eine Geschichte, wo ich sehe, dass die Spieler oder Leute, die gerne so einen Hang zum Basteln haben, aber auch gerne zocken, dass da eine ganz interessante Schnittmenge ist.
Was übrigens sehr cool aussieht, ich sehe das gerade bei euch, ihr habt ja auch ein Foto von einem Famicom-Case. Yep. Das haben ja schon einige ernsthafte Retro-Leute ja schon angemerkt, nach dem Motto Mini-NES ist ja schön und gut, aber das original japanische Famicom, das hat ja doch ein sehr anderes Design gehabt, das wäre ja noch cooler und auf die Art und Weise so rot, genau. Rot-grau.
Genau.
Das sieht echt witzig aus.
In zwei Farben ausdrucken, gutes.
Mit dem Eject-Table.
Und die Kosten sind echt nicht höher? Was hast du vorhin gesagt, was das an Material kostet?
Gut, 2-3 Euro, mehr wird es nicht kosten. Gut, du brauchst natürlich einen 3D-Printer. Oder Zugang zu einem 3D-Printer. Und wenn du
genau, und das kostet, also wenn ich jetzt sage, ich lasse mal das wo ausdrucken, das macht ja keiner kostenlos.
Da bist du dann eher schon bei 10, 15 Euro.
Welches Material ist das eigentlich? Ist das irgend so ein Standardplastik?
Es gibt das sogenannte PLA. Das wird aus Maisstärke meistens hergestellt. Das ist biologisch abbaubar. Es gibt aber auch noch ziemlich cooles Material.
Das ist aber gefährlich.
Ziemlich cooles Material, weil dir dem PLA kannst du echt tolle Sachen irgendwie auch noch beimischen. Da gibt es Metallbeimischungen oder es gibt Kaffee, Bier. Also so die Spreu und dieses ganze, die ganzen Produkte, die sonst beim Bier mal brauen, irgendwie genommen, kannst du damit reinmischen und damit drucken. Es gibt 300 Glow-in-the-Dark-Materialien und so weiter und so fort. Du kannst aber auch sowas lasergesintert haben in verschiedenen Metallen. Auch das wäre möglich. Also du könntest dir so ein Case nehmen und das komplett in sogar in Titan für mehrere tausend Dollar ausdrucken lassen. Oder du könntest was vergolden lassen oder versilbern, was übrigens nicht so teuer ist, wie ich gedacht habe. Da kommst du vielleicht bei so einem Case auf 80 bis 100 Euro, würde ich mal sagen. Wenn du was vergolden hast, das geht
einfach. Aber doch gleich was für den Hochzeitstag.
Genau, Schatz,
ich habe ein vergoldetes Mini-NES.
Genau, Essen ist genau.
Kommt genau. Sicher gut an.
Mein erster goldener Controller, um endlich Zelda in Gold zu spielen. Das, so gehört sich das.
Nur Anatol, was mache ich dann, wenn ich mit meinem 3D-Drucker irgendeinen Roboter ausgedruckt habe und der fängt an zu sprechen und sagt, knie nieder, ich bin dein Gebieter. Wird's dann gefährlich oder dauert es noch ein paar Jahre?
Der ist biologisch abbaubar, der ist in 2000 Jahren weg.
Naja, aber es können ja schon funktionierende Waffen, wo man, glaube ich, nur noch einen Nagel irgendwie applizieren muss für die Zündung dann der Patrone, können ja schon ausgedruckt werden.
Es ist nicht komplett harmlos, aber sagen wir es so, wenn du in einen Laden gehen kannst und kannst dir ein Messer besorgen, es gibt draußen, das nennt sich Defense Distributed, also einen Amerikaner mit einem großen Sendungsbewusstsein, der meint, die Welt wird besser, wenn mehr Waffen wenn die Welt mehr Waffen hat. Und da gibt's auch Anleitungen. Es gibt die ersten Leute, die Waffen gedruckt haben. Ich persönlich finde das total bekloppt und finde es auch komplett falsch und auch gefährlich. Es ist einfach, die Menschheit kriegt damit ein Tool, dass sie, finde ich, das irgendwie reguliert gehört, definitiv. Aber es ist nicht einfach. Da ist es vermutlich einfacher, irgendwo in Richtung Hauptbahnhof zu gehen. Aber wir wollen das jetzt, glaube ich, gar nicht mal so extrem vertiefen, oder?
Schönen Flug würde ich das nächste Mal, wenn wir nach Deutschland fliegen, genau. Und überlegen, ob man die Dinger also beim Scannen finden kann oder nicht.
Also es ist nicht so easy, wie es in CSI irgendwie dargestellt wird. Vor allem allein um so ein Ding zu drucken, bist du mehrere Tage beschäftigt. Also große Prints dauern einfach.
Also meine Privatarmee, da kaufe ich dann doch lieber in Osteuropa ein.
Würde ich sagen, wend dich lieber an den Waffenhändler deines Vertrauens.
Nicht, dass wir hier als jugendgefährdend initiiert werden, diese Ausgabe.
Ja, das wäre auch mal eine Diskussion wert, ob jedem der Diskussionsteilnehmer, vor allem auch in allgemeinen Presseorganen, so die Feinheiten von jugendgefährdend, jugendbeeinträchtigend, gewaltverherrlichend und ähnlichen Adjektiven bewusst ist. Aber ich weiß nicht, ob wir hier über die Killerspiel-Diskussion
reden. Ich habe das perfekte Gegenmittel, um das gleich im Keime zu ersticken. Und zwar, apropos Jugendgefährden. Sonic ist jetzt offiziell 25 Jahre alt und keiner hat so richtig mitgekriegt. Sega hat wohl da irgendwie so ein bisschen ein Event gemacht auf dem Comic-Con in San Diego. Aber ich habe schon gemerkt, ich bin der Einzige hier in der Veteranenrunde, der es überhaupt wahrgenommen hat als Meldung. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass einfach bei Sonic in den letzten Jahrzehnten eigentlich ein viel Müll rausgekommen ist, oder?
Ja, kannst du mir vielleicht erzählen, wo sich das jetzige Sonic von dem anderen Sonics unterscheidet? Oder warum hast du das Gefühl, es sei so interessant, dass wir drüber reden?
Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es so interessant ist, aber es ist 25 Jahre Sonic, das kann man schon mal, ich würde nicht stundenlang drüber diskutieren. Meine Güte, lauter Sonic-Hasse.
Nein, Sonic ein tolles Spiel, aber das, was du gesagt hast, einfach zu viel Schrott rausgekommen.
In den letzten Spielen wurden die Beine länger und der Spielspaß geringer. Also so proportional, die Beine wurden länger und der Spielspaß wurde immer schlechter, je länger die Beine wurden, würde ich so sagen, fast. Also der dicke Sonic von früher, der schnelle Sonic, der hat so mit Sonic Adventures, mit Reden und Sprechen und so ein bisschen an Fahrt verloren.
Okay, dann machen wir es ganz schnell. Es sind zwei Spiele angekündigt worden. Das eine, was ihr alle nicht interessant finden werdet, wahrscheinlich ist Project Sonic. Ist das ein Arbeitstitel oder heißt das wirklich so? Fällt Ihnen überhaupt nichts? Project Sonic? Das klingt so, als würde irgendein Sachbearbeiter da. Und das ist wohl irgendwie was Modernes, so Richtung Sonic Generations. Also wohl das, wo alle eben schon gesagt haben, das finden sie uninteressant, sehr modern. Aber Außerdem wurde angekündigt Sonic Mania, und das ist wohl eher was für den Retro-Freund. Da werden nämlich so die besten klassischen Levels aus traditionellen Sonic 2D-Spielen wohl irgendwie geremixed. Drei spielbare Charaktere, New Abilities and Worlds, aber das ist wirklich 2D und Oldschool. Und was ganz interessant ist, ist wohl der Entwickler beteiligt, der diese recht potenten Remakes der alten Sonic-Spiele für iOS gemacht hat.
Okay. Das ist okay, so ein Privatmann gewesen, oder nicht? Der das irgendwie also halb legal gemacht hat und sie dann angestellt haben. War das der gleiche
Typ gewesen? Genau. Und dann hat Sega gemerkt, oh, der macht das viel besser als unsere internen Leute. Und ja, also das ist, glaube ich, das, was man eher so als Sonic-Classic-Fan sich merken sollte, Sonic Mania. Aber ich will euch mit dem Thema jetzt gar nicht viel weiter belästigen. Oh, das Sonic-Buffel. Ist schon lustig, wenn man irgendwas hat, so Final Fantasy oder irgendwie Mario, sind immer alle gleich, yay! Aber ich glaube, bei Sonic hat Sega einfach zu viel Erde verbrannt, glaube ich, mit enttäuschenden Releases.
Ich weiß nicht, die ersten drei fand ich grandios und die haben echt Spaß gemacht und die Musik war klasse und Ringe sammeln hier und man hatte so das Gefühl, das könnte was ganz Großes werden und dann, glaube ich, dann ist das irgendwie immer mehr eingeknickt. Ich fand, dann gab es noch mal ein, zwei Rollenspielversuche, aber die haben dann auch nicht so richtig gezündet. Dann gab es diese grässliche Fernsehserie dann noch mit Sonic. Also mich kickt's nicht
Sonic,
so.
Sonic Racer war noch okay damals. Ja, stimmt. Sonic Racer kam noch raus für Mega CD oder sowas. Das fand ich noch ganz, ganz pfiffig eigentlich. Das war noch eins der wenigen guten noch. Und dann, ja, den Sprung zum Dreamcast, da wollten sie ja so groß mit mehr Action-Adventure und wirklich so mit Dialogen. Und ich weiß noch, eine Szene bin ich dann mit Sonic an so einem Bootsteg gestanden und denke, ich springe mal ins Wasser, ist er ertrunken. Sag ich, Mensch, Sonic ertrinkt hier einfach so von normalem Wasser, wo er rüberlaufen wird. Also das hat mich schon
erschüttert, tief im
Innersten. Ja. Aber Mario konnte schwimmen. Mario 64, da bin ich stundenlang ums Schloss geschwommen halt und dachte mir, wenn die in 3D fahren wollen, dann sollten sie auch Sonic wenigstens mal irgendwie schwimmen lassen können.
Wahre Sache.
Ja, also, so viel zum Thema am Wasser gebaut. Wir haben doch eine andere kuriose Meldung. Und zwar ist wohl jetzt für jeden downloadbar, wen es interessiert, ein verloren geglaubtes Relikt von Lucasfilm Games. Denn vor rund 30 Jahren wurde da so eine Art so Vorläufer der modernen MMOs entwickelt. Habitat ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Und das ist, ja, auf GitHub ist es jetzt, glaube ich, zu haben als Download für Interessierte. Und das ist so ein bisschen so Geschichte studieren. Was war denn an Habitat so toll?
Habitat war 1986 damals so ein Projekt von LucasArts oder damals noch Lucasfilm Games. Die wollten so eine Art Online-Welt für den Commodore 64 zusammenbasteln, in der Zeit, wo es noch gar nicht MMOs gab und so, im großen Stil, in Grafik und so, und da waren dann auch eben halt Adventure-Programmierer mit dabei, war es nicht der Wilmunder auch, sondern die Chip Morningstar war einer von denen, die mit dabei waren, und das Ding war eigentlich ganz, ganz okay, war wirklich nicht wirklich großes Spiel, das hat mich unterhalten mit Leuten und so, und dann gab es dahinter eine Variante, die ist Worlds Away, die gab es dann für CompuServe, für PCs auch schon und so, und hier in der Bay Area in Oakland gibt es das Museum of Art and Digital Entertainment, die MADE, ein bisschen böse Abkürzung für den Deutschen, die haben quasi so ein Spielemuseum, die haben auch selber Vorträge oder da können Kids programmieren lernen und so Sachen, das ist ganz spannend, und die haben eben auch gute Connections zu den Entwicklern in der Bay Area und haben gesagt, so vor 3 Jahren, wir bauen mal Habitat wieder zusammen mit den Originalentwicklern und zeigen es auf der GDC. Und haben dann überlegt und gebastelt. Ja, und schließlich und endlich, das Ding haben sie dann zusammengeschraubt für einen alten 6502-Prozessor und so, und das Ding war durch, und jetzt sagten die Menschen, müssen wir noch mehr Leuten zeigen, und jetzt haben sie eben, wie Heinrich schon sagt, das ganze Ding auf GitHub den Code freigegeben. Jetzt können wir also unsere eigenen Habitat-Server zu Hause aufbauen.
Aber war das nicht eigentlich mehr ein Social Network als ein irgendein Spiel? Ich glaube, es gab nur ganz wenige spielerische Elemente mit drin. Eigentlich war es eine grafische Oberfläche für eine Mailbox.
Und die Spiele haben quasi die Leute selber gemacht. Ich weiß noch damals, als ich selbst noch in World Survey am Start war, da gab es dann Spiele wie, also du hast quasi, das muss man sich so vorstellen, du hast bildweise umgeschaltet immer zwischen verschiedenen Umgebungen. Das kann mal ein Haus gewesen sein oder ein Dorfplatz oder einen Springbrunnen und so. Und dann gab es Spiele wie so, wer kann es schaffen, am schnellsten einen Springbrunnen zu rennen. Da standen halt vier Leute im Bild und alle klickten nach rechts viermal, damit sie im Springbrunnen rumgerannt sind. Und wer dann zuerst wieder aufgetaucht ist, das konnten Leute zuschauen. Du konntest dann da als Geist im Ganzen dabei wohnen. Yay, du warst der Gewinner, du hast dann irgendwie Ruhm und Ehre bekommen.
Okay.
Und so. Also so richtige Spiele, wie wir sie so heute kennen, in dem Maße nicht wirklich.
Aber ich glaube, es war relativ beliebt. Es gab eine LucasArts oder Lucasfilm hat das damals ja auch noch eingesetzt, die Engine meines Wissens für das Labyrinth-Spiel. Das ja, der Film war komisch, das Spiel war nicht minder komisch und vor allem hatte ich so das Gefühl, wenn du sagst, die Leute mussten dort rumlaufen von einem Schirm zum anderen. Bei Labyrinth kann ich mich dran erinnern, wenn du versucht hast, von links hinten nach rechts vorne zu laufen, konnte es schon mal passieren, dass da 2 Minuten durch waren auf einem Schirm. Das Ding war so elend langsam. Also hat es jemand irgendwie Habitat mal, außer auf YouTube, mal in Aktion gesehen von uns?
Das Original nicht mehr, nur eben halt das nicht super schnelle, wirklich auch nicht World Survey, was danach kam.
Okay, aber historisch hochspannend. Also Facebook sollte das Ding aufkaufen.
Ach, weiß ich nicht so recht so.
Was, wie? Warum Facebook?
Social Network. Nein. Wahnsinn.
Wobei, übrigens, ganz witzig, ein Aspekt, was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass das Habitat, dass der Code jetzt erhalten wurde und man das so halbwegs jetzt laufweg wieder hinkriegt, das ist deswegen auch bedeutsam, um damit Patentversuche von irgendwelchen anderen Firmen zu entkräften, wo also irgendwelche Leute sagen, oh, wir haben hier ein Patent auf Avatars in Online-Welten, alle müssen uns Geld geben. Und dann wird dann gesagt, hahaha, hier Habitat gab es alles schon Mitte der 80er Jahre, nix da Patent.
Spannend.
Interessant, ja. Ne? Und wo wir jetzt gerade bei ollen Lucasfilm-Games-Kamellen sind, da ist auch jetzt wieder was Interessantes aufgetaucht, und zwar PDF von Original-Design-Dokumenten. Und zwar der Eric Willmander, den kennt man vielleicht, der hat ja auch bei Maniac Mansion mitgemacht. Ich glaube, der Willmander arbeitet auch aktuell mit dem Ron Gilbert an Thimbleweed Park, korrekt?
Ja, ich meine schon. Und der hat ja auch damals diesen Scum-Software-Dings geschrieben. Der war ja der große Toolsmann.
Genau. Also auf jeden Fall, das ist also auch einer von den ganz so den großen alten Männern der Lucas-Film-Adventures. Der hat jetzt zu einem nie vollendeten Indiana Jones-Grafik-Adventure so das komplette Design-Dokument hochgeladen als PDF. Eine ganz spannende Lektüre. Wo also Story und spielerische Innovationen und was nicht alles beschrieben ist. Und das lief also unter dem, das wäre dann Indie 5 gewesen, korrekt? Das wäre der Nachfolger von, Indie 4 war Atlantis, das kam ja raus.
Ja.
Und das hätte heißen sollen Indiana Jones, glaub NC Iron Phoenix, und da ist einer der Gründe, wahrscheinlich nicht der einzige, warum das nie fertiggestellt worden ist oder richtig angegangen worden ist, ist der deutsche Markt.
Ha, lass mich raten, Hakenkreuze.
Viel besser, viel besser, viel besser. Und zwar, das Ding spielte nach dem Zweiten Weltkrieg ursprünglich, und die hatten auch neben den Dokumenten schon so ein paar Prototypgeschichten fertig, und Indiana Jones musste nämlich verhindern, dass in Bolivien Altnazis mit dem Stein der Weisen, eben noch bei Harry Potter, jetzt in Indiana Jones, mit dem Stein der Weisen keinen geringeren als Adolf Hitler zurück ins Leben zu holen, wollten sie dann. Und das musste dann Indy verhindern. Und die Amis dachten noch, Mensch, das ist eine spannende Geschichte und so. Nazis sind mal schlecht und Hitler ist mal ein bisschen Steigerung noch und so. Und ja, dann kamen sie dann noch ins Gespräch mit ihren deutschen Vertriebspartnern und die meinten dann, Mensch, also, ja, wisst ihr, sicherlich verkaufen sich Adventures gut in Deutschland, aber man muss doch schon gucken. Wir mussten schon bei Indy 3 damals so die Hakenkreuze ummalen und Hitler ins Leben zurückrufen. Naja, und dann hat dann halt LucasArts gesagt, dann stellen wir das dann doch besser ein.
Okay. Entwicklung. Schade eigentlich.
Also, Also es war nicht der einzige Grund. Ich glaube, da gab es auch andere interne Probleme oder mit irgendwelchen Grafikern, mit denen sie gearbeitet haben. Aber Willem Munder wird zitiert, wo er sagt, also die Sache mit dem deutschen Markt war der Sargnagel, weil inzwischen man sehr wohl wusste bei LucasArts, wie sie damals auch schon hießen, dass der deutsche Markt für sie am wichtigsten war. Da haben sie wirklich deutlich am meisten Umsatz mit den Grafik-Adventures gemacht.
Sie hätten ja machen können, was sie ursprünglich machen wollten. Eigentlich wären wir gar nicht nach Atlantis im vierten Indiana Jones gegangen, sondern nach Afrika. Denn der Plan war gewesen, es gab damals schon ein Skript für einen vierten Kinofilm, der hieß dann Indiana Jones and the Monkey King. Den hat Chris Columbus geschrieben, bekannter Regisseur aus den 80ern und 90ern. Und in dem Skript sollte dann Indiana Jones in Afrika nach Artefakten aus China suchen, wie die da hinkamen, okay. Und das hat dann irgendwie Hal Barwood umgestrickt und weiß nicht und dann hat er gesagt, nee, ich mach was ganz Neues und dann haben wir eben mal Barwood und Falstein Atlantis draus gemacht. Und wer weiß, vielleicht hätten sie statt dem Führer lieber irgendwie den Affen genommen oder so, keine Ahnung.
Ja, es gibt eine sehr detaillierte Geschichte auch noch online, wo es noch auch um die anderen Probleme ging. Also da wurde halt mit Outsourcing experimentiert. Also das wäre jetzt nicht komplett bei LucasArts entwickelt worden. Und da gab es halt auch genau diese Probleme. Also es kam so vieles zusammen, warum also jetzt konkret Iron Phoenix nicht umgesetzt worden ist. Und lustiger Zufall, wir haben gleich noch auch noch ein Blätterheft, dass wir uns vorknöpfen werden. Und da sind wir dann gleich wieder mitten in der Indiana Jones Geschichte drin, was die Spiele zumindest angeht. Weil hatten wir noch ein aktuelles Thema, das ich jetzt vergessen habe, oder?
Pokémon?
Ach, warte, ah. Ich wusste, ich habe irgendein Winz, ein Nischenthema völlig vergessen. Und also wir haben... Vielleicht ganz kurz zur Überleitung. Wir haben natürlich im Patreon-Podcast kurz drüber gesprochen, als Pokémon Go noch frisch und neu war. Heinrich hat es damals noch nicht gespielt gehabt. Kanada kam ein bisschen später erst raus. Und Jörg hatte schon bis Level 4 gespielt und Mick hat also nur Weihwasser quasi verschüttet, dieses neumodische Zeug so ungefähr. Und ich habe also lauter Vorurteile nur gehabt bei Pokémon Go. Und inzwischen habe ich es auch ein bisschen gespielt und alle meine Vorurteile sind bestätigt worden. Ich halte es immer noch für ziemlich schmumpfig.
Ja, es ist kein Spiel.
Anatole und Roland, wie sind denn so eure Erfahrungen oder Meinungen zu Pokémon Go?
Ja, also meine Meinung zu Pokémon Go ist ein bisschen gemischt. Wenn ich das richtig sehe, also ich habe nicht ewig gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin relativ kurz, so Level 5, 6 aufgehört, einfach weil ich weiß, wenn ich mich dort reinknie, dann verbringe ich zu viel Zeit mit etwas, was ich eigentlich gar nicht machen will. Ich finde die Idee, ein Augmented Reality Spiel zu machen oder beziehungsweise so ein Sammelspiel, wo du draußen rumhüpfst, finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Mir tun die armen Hunde ein bisschen leid, die jetzt permanent mit den Kindern Gassi gehen müssen für die nächsten 2-3 Monate. Die dürften ziemlich platt sein. Also man darf nicht vergessen, dass Pokémon Go das Spiel ist, das am schnellsten sich weltweit verbreitet hat. Ich glaube, das hatte in 5 Tagen 50 Millionen Nutzer. Kann das sein, Jörg? Hast du da irgendeine News oder so?
Ja, irgendwie sowas. Und der Aktienkurs verdoppelte sich und ist übrigens mittlerweile seit letztem Freitag wieder auf die Hälfte zusammengezurrt von
ja, Nintendo. Was absolut okay ist, finde ich. Also, ich finde es kein Spiel. Das ist das, was mir fehlt. Es ist kein Augmented Reality.
Nee, genau. Du hast völlig recht, es ist kein Spiel.
Es ist ein Sammelkarten. Ja. Nicht mal ein Sammelkartenspiel. Nur, eines vergessen wir. Nintendo hat hier die Möglichkeit, das, was sie bis jetzt noch nie gemacht haben, nämlich relativ schnell Updates und Content nachzuschießen. Und das finde ich wieder eine ganz spannende Geschichte. Mal schauen, ob sie es auf die Reihe kriegen. Aber mir haben zum Beispiel Sachen gefehlt. Kannst du Sachen mit anderen Leuten tauschen?
Es ist ja nicht Nintendo.
In der ersten Version?
Leute.
Nein. Ja, ich weiß, es ist nicht Nintendo. Es ist eigentlich lustigerweise eine Google-Company, gell?
Eine Spin-off-Google-Company, genau. Die waren lange Zeit bei Google, haben ja dann dieses Ingress gemacht, was ja schon seit 3 Jahren läuft. So ein Augmented-Reality-Spiel mit auch wieder mehreren Parteien, dass weltweit Leute sich zusammentreffen und gewisse Gegenden halten müssen, erobern müssen, was sie dann online auch mit YouTube-Videos begleiten und erzählen, die Story da weiterspinnen, und die ganzen Pokestops sind ja eigentlich alle basierend auf Ingress. Das sind alles Landmarks und Points of Interest im schönen Neudeutsch, die schon für Ingress angelegt worden sind. Also und die haben die einfach gesagt, so, dann machen wir daraus einen Pokestop und so. Also, dass man es aber als nicht spielverdammt, da muss ich einen Ticken Einspruch erheben. Also ihr seid bei Level 4 oder 3, ich bin jetzt bei 15 und spiele es wirklich nicht so oft und so, aber hier in San Francisco, wenn du in den Park gehst, da liegen die Lockstoffe aus, da tummeln sich die Pokémon und da kommst du allein. Da kommst du
Lockstoffe aus. Ja, wirklich. Klingt so nach, klingt irgendwie nach Drogenszene, aber das ist, nein.
Da bist du halt in einem Park und da sind 4 Statuen oder nochmal irgendwie so ein Schild und da sind dann über die Dinger und Menschen aller Couleur und Altersgruppen und Geschlechter sitzen da und unterhalten sich. Ich rede mit wildfremden Leuten und tauschen uns aus und geben Tipps. Wir sind abends in der Kneipe, Happy Hour, rechts neben uns sitzen welche. Eine versucht irgendwie über die Kneipe, über den Tresen zu greifen und ihr iPhone-Ladekabel irgendwo in eine Steckdose hinterm Tresen zu stecken. Die anderen sagen ja und Niantic hier sind nur ein paar Straßen weiter runter und so, sondern runtergehen, die Server wieder anschmeißen und so. Und also es ist schon ein ganz großes soziales Ding. Und
ja, ja, die Preise. Aber das ist. Ja. Roland, das glaube ich dir. Im Kleinen gibt es das auch in Haar und Umgebung, wenn Leute übereinander stolpern, die alle auf ihre Handys schauen am Sonntagvormittag. Aber das ist ja dann die Meta-Ebene. Da beschreibst du quasi ein Social Hype. Aber Spiel an sich hat das wenig zu tun.
Moment, ich tausche mich ja aus mit den Leuten. Das Spiel ist ja so ein bisschen. A, fangen sie alle, und B auch, also natürlich extrem simplizistisch, ich muss halt dann den Pokémon den Ball entgegenschmeißen. Und wenn du halt höhere Level hast, dann hast du auch mal einen, der hat auf einmal 600 Combat-Punkte. Und da musst du halt so sehen, okay, dann gibt's eine Raspberry, damit kannst du jetzt ein bisschen beruhigen und fröhlich stimmen. Dann gibt's andere Pokébälle, die du dann nehmen kannst. Und es kommt ein Bruchteil an Strategie in die ganze Sache mit rein. Und du musst auch natürlich auch geschickt den Ball drehen können, hochschießen.
Und dafür gibt es auch eine 3D-gedruckte Lösung. Du ziehst, ohne was, Scheiß, es gibt eine Hülle, die in der Mitte zwischen dem Pokémon und dem Pokéball einen senkrechten, quasi die lässt dir nur einen ganz kleinen Schlitz dort frei und du nimmst dein Pokéball und schleuderst den da drauf und das trifft zu 99% auch genau das Pokémon, das du haben willst. Und dann nimmst du das Ding wieder von der Höhle runter. Das heißt, du kannst nicht verziehen, während du mit dem Finger nach oben gehst.
Anatol, ich bin 43 und meine Reflexe sind aus der Hölle und ich schaff's, jeden einzelnen Pokémon, wenn er nicht gerade nach oben fliegt, wie gerade geschrieben, sofort zu fangen.
Ich kann mir vorstellen, also, dass es definitiv
bitte keine Lösung für nicht vorhandene Probleme
schwieriger wird, oder?
Dazu würde ich aber sagen, es wird sicherlich schwieriger, aber du kriegst Punkte für gute Curveballs, also Baseball und so, du wirfst den Ball nicht gerade, sondern du wirfst den Ball schräg und wenn du den Ball so unten noch richtig, du kannst ihn drehen und mit ein bisschen Spin geben. Und wenn du den Ball dann in Richtung Pokémon in der Kurve schleuderst, gibt's Bonuspunkte. Und diese Bonuspunkte kriegst du nicht, wenn du immer nur ganz, ganz stupide gerade wirfst mit deinem Stützrad quasi halt dann da. Also ich weiß nicht. Und ja, also ihr sagt, es kann
Spiel, ja auch
weil man
Gag.
Nicht wirklich was spielt.
Also ich habe eine Frage. Ich habe wirklich eine Frage an die Fortgeschrittene. Ich habe wirklich das Problem, also ich hänge auf Stufe 4 und ich wollte eigentlich bis 5 spielen, weil dann erst darf man ja erst in die Gyms und da gibt's ja erst die Battles, da kann man ja sich erst duellieren, das geht ja vorher nicht. Wo ich mir da mal denke, also so weit würde ich schon gern kommen, um dann mal zu gucken, ob da sowas ähnliches wie ein Spiel noch nachkommt, aber ich glaube, ich kann mich nicht überwinden, weil es ist halt immer Theater und da muss ich wieder Location anmachen, was ich eigentlich gerne standardmäßig ausschalte, dann zieht das Batterie ohne Ende. Und mein Hund hat sehr eigene Vorstellungen, wo er hingehen will.
Da gibt's einen Batteriesparmodus, Heinrich. Da musst du das Ding unten halten, dann geht's Licht aus und der brummt nur, wenn ein Pokémon in der Nähe ist.
Gut, aber hier ist jetzt meine Frage. Was kommt denn da spielerisch noch? Ich meine, ist das dann ein interessantes Kampfsystem oder gewinnt immer der das schon länger gespielt hat und das stärkere Pokémon hat? Oder was mache ich da eigentlich? Wozu mache ich das alles?
Also es gibt im Gym 2 Möglichkeiten. Es können einmal die Gyms sein von deiner eigenen Farbe. da kannst du dann sagen, okay, ich setze halt eins meiner Pokémon, ein starkes idealerweise, mit rein. Und wenn das dann halt gehalten wäre, das Gym, 24 Stunden, dann gibt es dafür, ich glaube, so Münzen oder Gold oder irgendwelche Belohnungen. Ich weiß nicht genau, ich habe es noch nicht geschafft, was du damit machen kannst und kaufen kannst, habe es auch noch nicht irgendwie so intensiv studiert. Wenn du dann halt Gyms hast, die einer anderen Farbe, einem anderen Team gehören, dann ist kommt es zu so einer Art Echtzeitkampf, der aber nicht real Echtzeitkampf ist, weil der andere Spieler muss ja nicht primär selber dabei sitzen, sondern der kann, stellt sein Pokémon hin und ist gut. Aber dann musst du halt mit deinem Pokémon reagieren. Wenn der meinetwegen irgendwie einen Angriff, Ausfallschritt macht, dann kannst du mit dem Finger links und rechts das dann eben auch dann aus daneben ausweichen, das ist das Wort, ausweichen und so. Da ist noch so ein Ticken dabei, aber du musst entsprechend, das ist der Haken eben, mit Level 5 wirst du nicht gegen ein Pokémon bestehen können, das ein Level 20 Spieler da oben reinsetzt. Der hat dann meinetwegen 1500 Combat-Punkte, Level 5 hast du vielleicht 300 oder sowas, den isst jetzt zum Frühstück auf. Also da musst du halt schon ein bisschen mehr hochleveln
das klingt doch alles doof und bescheuert und unfair. Wenn das jetzt irgendein Free-to-Play-Spiel wäre von irgendeinem, dann würde man wahrscheinlich A, gar nicht drüber reden und B, würden alle sagen, unfair, scheiße, das ist ja doof.
Wenn du nicht Pokémon drauf hättest, wäre
das Ding gefloppt. Da kannst du inzwischen schon Leute einstellen. Da kannst du Leute einstellen, die gehen mit deinem Telefon oder deinem Zugangsdaten, gehen sie dann ein paar Stunden durch die Straßen, fangen Pokémon für dich, leveln für dich und dann kannst du auch selber das Gym für dich beanspruchen.
Also ein Spiel für Leute, die überhaupt keine Spiele spielen wollen. Also es ist kein Spiel, es ist eine Activity und ich gebe dem auch noch wenige Wochen. Da werden wir irgendwann beim Jahresrückblick, wenn wir sagen, war da nicht irgendwas gewesen? Ach, dieses Sommerloch-Thema, das war mal kurz.
Ich halte dagegen und sage, nee, denn du hast jetzt gerade die alten Original-Pokémon, Rot und Blau und so weiter. Es kommt dann auch wieder Gold und Silber, du hast Diamant und Ruby und Saphir oder was weiß ich und Schwarz und Weiß. Also wenn die genügend Pokémon nachschießen, dann sehe ich das Ding schon noch so ein, zwei Jahre lang weiterlaufen. Und wenn die auch eben die Spiele das Tauschen reinbringen oder eben halt auch Kämpfe, wie Arnold sagt, die können es eben jetzt endlich mal nachpatchen. Die haben nicht ein Modul, was fertig ist, sondern die können es wirklich immer erweitern. Und von daher sage ich mal, die mögen vielleicht nicht mehr so viel Kohle machen oder die mögen nicht so eine hohe Adoption-Rate haben, weil wenn die so weitergehen würde, dann haben sie auch errechnet, dann würde ganz USA im September, Oktober würde jeder Amerikaner Pokémon Go spielen, aber dazu wird es ja nicht kommen. Aber ich gebe dem Ding noch mindestens ein, zwei Jahre.
Das letzte nur, weil wir müssen irgendwann blättern. Was jetzt auch ganz interessant ist, es gibt jetzt wieder neue Gerüchte über die nächste Nintendo-Konsole NX und das ist, wie gesagt, Gerüchte, das sei ja prima ein Mobilgerät, wo es dann auch so eine Heimstation gibt und mit Modulen. Und ich frage mich gerade, inwieweit jetzt bei Nintendo man vielleicht fieberhaft noch versucht, irgendwie auch solche Augmented Reality Features dann auch irgendwie unterzubringen. Wahrscheinlich ist es eh schon zu spät. Gerade weil dieses Pokémon Go so eine wahnsinnige Aufmerksamkeit erregt hat. Ich denke mal halt, wenn da jetzt irgendwie so eine Art besserer Gameboy nur rauskommt, erwarten die Leute nicht, dass jetzt vor der neuen Nintendo-Mobilkonsole, dass sowas auch alles geht?
Naja, du darfst ich weiß, vergessen.
Interessante Frage,
die oder? Die Kinder haben eigentlich ein Handy in der Hand heutzutage. Die haben keine Spielekonsole mehr. Die Erwachsenen haben die Spielekonsole und die Erwachsenen haben ein Handheld-Spielekonsole. Aber ein Teenager heute Smartphone only und Nintendo verliert dort komplett den Anschluss. Also für mich war es eigentlich ein sehr, sehr später Einstieg in einen sehr Markt, der bereits sehr zu ist, mit einer sehr großen Marke. Und sie haben verdammt Glück gehabt, dass das Ding gezogen hat. Wäre es aber nicht Pokémon gewesen, hätte, glaube ich, hätte Nintendo dort überhaupt keine Chance gehabt. Jetzt erstmal nur zu Pokémon Go. Dass das eventuell eine Handheld sein kann, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber Nintendo hat eigentlich immer einen eigenen Weg beschritten. Und ich weiß nicht, ob dieser Weg heute überhaupt noch für die Allgemeinheit und für die große breite Masse und vor allem für die nachwachsenden Teenager überhaupt noch funktioniert. Da bin ich sehr skeptisch, muss ich gestehen.
Also du meinst, die Leute kaufen keine Nintendo-Konsolen mehr, wenn sie das auf dem Handy spielen können, einfach so?
Ich habe Anatol so verstanden, dass er meint, dass Nintendo quasi in die Richtung der Smartphones sich jetzt ganz bewusst bewegen will, um überhaupt
noch an die Jungen ranzukommen. Ich glaube, die gehen zweigleisig. Das eine ist, um an die Jungen ranzukommen, haben sie jetzt mit Apps einen Test gemacht. Das Pokémon sehe ich eher als Test, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich extrem happy damit sind. was da spielerisch läuft. Auf der anderen Seite müssen sie ihre Konsole irgendwie jetzt langsam mal rausbringen, weil die Wii U einfach nach wie vor nicht zieht. Also meine Vermutung ist, es könnte eine Handheld-Konsole mit Apps werden, die vielleicht sogar noch mehrere Schnittstellen zu Apps oder anderen Dingen haben, also zu anderen, zu iOS oder zu Android. Nur mal in die Tonne gesprochen. Oh. Vielleicht liege ich aber total falsch.
Also keine Heimkonsole mehr, sondern nur noch eine Mobilkonsole, meinst du?
Ja, oder ein Ding, das du dann zu Hause an Fernseher
anschließt. Ja, genau. Also
das denke ich auch. Ja,
also so. Es ist ein Mobilding, aber es gibt so eine Art Dockingstation für zu Hause, die dann vielleicht noch weitere Sachen enthält.
Ja, das ist ja auch relativ naheliegend, wenn man so an Apple TV denkt und so, und ist ja auch gar nicht so blöd. Also wenn man ein Spiel hat wie Pokémon Go, jetzt bleiben wir halt mal kurz dabei, und dann willst du aus irgendwelchen Gründen deinen Freunden oder Freundin zeigen, welche du schon gesammelt hast, dann ist doch das, wenn du es wirklich einfach nur anstöpseln musst am Fernseher, sehr viel leichter. Und dem vielleicht noch einen Namen geben oder ein Ei fertig ausbrüten, noch durch ein bisschen drüber streichen über ein Touchscreen, als wenn du das am Handy-Display machst. Also das finde ich gar keine blöde Idee, ehrlich gesagt. Ein bisschen war das ja schon der Gedanke hinter dem voluminösen Wii U Gamepad, ja, dass man sein Spiel quasi mit ins Schlafzimmer nach nebenan nimmt. Was daran gescheitert ist, dass das Ding nach etwa einer Rehgipswand schon nicht mehr das Signal empfängt.
Wie war?
Schlafzimmer und Rigipswände, gefährlich. Apropos, wir nehmen jetzt was anderes mit ins Schlafzimmer oder besser gesagt in die Tonkabine, nämlich die Powerplay 9 1991, korrekt?
Korrekt.
Hui. Weil lange her. Das ist ja ziemlich genau, knapp 25 Jahre her. Da mache ich ja mal gerne Pause, damit alle nach Luft schnappen können. Und was für ein Zufall, was ist das Titelthema? Indiana Jones 4, das Atlantis Adventure. Wir haben ja gerade auf ihn gesprochen über Iron Phoenix, was so als Nachfolger gedacht war, aber ja nie entwickelt worden ist, die fertiggestellt worden ist. Und da sind wir jetzt genau ziemlich genau in dieser Zeitperiode, wo Indy 4 halt das Adventure rauskam. Und wir legen wieder einen Link auf unserer tollen Webseite, spieleveteran.de. Wer jetzt, ich glaube, die meisten unserer Hörer, die greifen einmal ins Regal und haben die Powerplay 991 im Mint-Condition vorliegen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, online sich da irgendwelche PDFs zu holen. Und darin blättern wir jetzt. Und machen wir das von vorne nach hinten.
Aber sag mal, Cover Story Indiana Jones 4, ne? Aber ist dann im Heft eine Seite nur, der Artikel? Was ist da los, Heinrich? Was ist da passiert?
Das musst du Anatol fragen, weil ich glaube, ich war zu der Zeit für nichts mehr verantwortlich.
Ich glaube, ich war zu der Zeit Anatol, noch was nicht da passiert, für irgendwas Anatol verantwortlich. Ich glaube, das war gerade so eine Limbo-Geschichte. Ich habe keine Ahnung. Oder ich weiß nur, das Editorial, an dem kann ich immer ganz gut absehen, was so passiert war. Ich war, glaube ich, in Urlaub und irgendjemand anderer hat das Heft gemacht. Ich weiß nur, dass Michael Hengst und Martin Gaksch auf der Messe waren, auf der CES, damals noch in Chicago. Und ich vermute, das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, dass sie dort eben Indiana Jones und auch Monkey Island 2, das direkt auf der Doppelseite danach zu sehen ist, in der Preview-Form gesehen haben. Und dann hat man gesagt, okay, was nehmen wir? Nehmen wir doch den Indiana Jones. Und der kam dann auf den Titel.
Das macht Sinn, weil du hast recht, die kommen direkt hintereinander. Aber das ist schon, also wir haben ja alle im Laufe der Jahre schon so Titelstories erlebt, die auf relativ wenig Substanz basierten. Aber eine Seite
ist schon verdammt wenig.
Ist schon verdammt wenig.
Gut, du hast ein paar Bilder auf der Folgeseite, sind so ein paar Bilder und nochmal so zwei Fragen an Hal Barwood oder eine Frage nur, ist ein Interview mit einer Frage.
Ja, aber wir wissen alle, wie es damals wieder so solche Geschichten damals lief. Ja, kommt rüber, schaut euch Indiana Jones an und dann kriegt ihr auch noch gleich Monkey Island 2 und wir zeigen euch alles und dann fliegst du hin und dann sitzt dort ein Entwickler und sagt, ich kann euch jetzt genau eine Geschichte zeigen und damit hat sich's. Also ich vermute, dass das genau die Nummer war.
Ja. Es sind zwei Doppelseiten, aber es sind sehr bildlastig.
Ja.
Schon, ne?
Naja, Also, das müssen wir uns mal merken. Das nächste Mal der Kollege Hengst ja, wieder dabei ist, dann müssen wir ihn das schon mal drauf ansprechen,
frag ihn doch mal.
Langer Urlaub vielleicht in Kalifornien mit so kurzem Abstecher bei LucasArts.
Ich glaube nicht, dass er, also Martin und Ding sind dann relativ schnell wieder zurück und haben den Messebericht eben noch auch gemacht. Da sind großartige Sachen drin, zum Beispiel Bilder von Leather Goddesses of Phobos 2, ein Grafik-Adventure aus dem Hause Infocom, das nie erschienen ist. Also da sind spannende Sachen mit dabei. Der Messebericht allein ist schon mal ein Brüller.
Aber es gab aber schon irgendwann Leather Goddesses 2, aber das kam dann von Activision. War das dasselbe oder war das
ja, anderes? Ist das
erschienen?
Das ist erschienen, Anatru. Ah. Ich weiß nicht. Ja, ja.
Aber nicht von Steve
Maretzky natürlich. Das war aber nach allem, was ich weiß, doch, war das wirklich schmutzig. Er hat auch mitgemacht und er schämt sich heute dafür.
Oh mein Gott,
ja, ich kann mich da an einen Artikel in unserer Retro-Gamer erinnern. Ja, ja.
Aber ich glaube, du hast nicht viel versäumt. Also Meretzky hat sich immer sehr unglücklich drüber geäußert. Die Umstellung auf ein Grafik-Adventure und spielerische Einschränkungen. Ja. Also
nicht so ein neues Carmen San Diego, das gab es auch jedes Jahr auf der Messe zu sehen.
Aber generell ist das Heft sehr, sehr bildlastig. Also da müssen sich heutige Hefte ein Beispiel nehmen, fast. So, wenn ich gucke, dann Pools of Darkness 4. So zwar eine Grafik, dann nochmal so ein Sprite aufgeblasen auf einer halben Seite und so und eigentlich Spielgrafik gar nicht so richtig, aber...
Ach, ich weiß nicht. Also ich hänge da eben noch in dem Messebericht fest, Super Famicom, da ist viel Information und, warte mal, 4, 5, 6, 7 Spiele und das Gerät noch abgebildet. Das ist Seite 28, 29. Vielleicht habe ich jetzt die falschen Seiten, aber ich finde das nicht anders als auch sonst. Also... Okay. Das Einzige, was ganz grässlich ist, ist ganz hinten die Pixelpracht. Das ist eher das Pixelgrab. Also falls sich das jemand nochmal anschauen sollte, schnell weiterblättern.
Aber Moment, der Heiner, ich muss aber gleich mal meckern. Es geht auf Seite 32 los. Zu meiner Zeit hätte es das nie bei Powerplay gegeben, wo auf einmal das Layout schlimme Sachen macht, nämlich so Farbelemente im Text. Weil also eine der alten Powerplay-Regeln war immer Text schwarz auf weiß. Und alles, was man nicht lesen kann, lassen wir der ASM. Und gab es den einen oder anderen Artikel, wo auf einmal mit bunten
Zeichen... Ja, es war ein neuer Layouter da. Das ist auch vorne gut angeschrieben. Es war ein neuer Layouter da. Aber Heinrich, du musst dabei gewesen sein. Es tut mir echt leid. Du stehst im Meinungskasten von Martian Dreams.
Ja, 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 aber gut, da habe ich doch hier und da ein Spiel noch mitgetestet, aber da war ich in keiner Verantwortung mehr.
Nebulus 2, definitiv. Meinungskasten.
Ja, ja, ja,
aber Arachnophobia. Gut,
da war ich halt freier Autor, aber da, aber ich war, aber ich war in keiner Position, den Layoutern zu sagen, dass sie so ein Scheiß sein lassen sollen. Und du warst im Urlaub, immer gut.
Ich versuche ja zu ergründen, was die Pfeile sollen, weil die nach oben und unten gehen, aber ich glaube, da gibt's nichts an Sinn.
Doch, die zeigen, welche Bilder zu welchem Text gehören, weil die dachten, Mensch, am Ende sind die bunten Schlangenlinien nicht genügend trennbar.
Und ja, so. Kinder, damals gab es auch Drinks mit Sonnenschirmchen, also
Wahnsinn.
Es ist auch ein bisschen Zeithölle, oder?
Apropos Sonnenschirmchen, weiter hinten im Heft wurde ja wohl die allseits beliebte Pappe genutzt für den Powerplay-Sonnenschirm. Oder nicht Sonnenschirm, also
ja, Sonnenschutz. Ja, ja. Und nicht nur das, es gibt eine Bestellkarte, auf die wir noch ein Interview mit drauf gedruckt haben, von Guido Henkel. Schönen Gruß. Eine T-Shirt und Dr. Bobo-Karte. Und eine Viertelkarte ist allen Ernstes noch ein Interview drauf gedruckt.
Ja, das war, ich meine, da hat man jeden Quadratmillimeter noch irgendwie sinnvoll genutzt. Ich meine, das war auf jeden Fall eine interessante Periode des kreativen Umbruchs.
Definitiv.
Oder? Wir springen so ein bisschen. Also wenn ich kurz zurückspringe zu den News. Nee, zu den News. Ein Bild von Chris Hülsbeck und Frank Matzke. Frank Matzke, schöne Grüße, ist inzwischen der Bethesda-Chef in Deutschland. Chris Hülsbeck, nur mit Wallen im Haupthaar, fährt durch Amerika und macht Musik unterwegs. Hier auch mit Don Johnson-Jacke noch so in den 90ern. Die 80er schwappen noch stark rein. Seht ihr, wo ich meine? Seit 35 ja, ja. oder sowas?
Das war Kaiko, hießen sie, ne? Genau. Das Studio.
Das ging auch relativ... Wie lange hat sich Kaiko gehalten? 3, 4 Jahre?
Ja, schon ein paar Jahre. Aber es ist ein putziges Foto, vor allen Dingen Frank Matzke neben Chris Hülsbeck. Der eine wirkt minimal aufgeregter als der andere. Schönes Foto. Mhm. Ach, alle waren so jung und haarig. Spiele, die man auch wieder fast vergessen hat, was damals ein großes Ding war, Megalomania, Sensible Software, ne, die mit Wiss Ball und Fußball haben ein sehr krudes, wirklich originelles Echtzeitstrategiespiel gemacht, kann man sagen. Was ich jetzt, ich sehe gerade der Test, also damals 83, also die wird es vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr kriegen, aber es war interessant. Es war schon
lustig. Nee, das war echt nicht blödes Spiel.
Also es war so auf Dauer vielleicht irgendwie nicht, aber es war einfach sehr ungewöhnlich mit dieser Eigendynamik und auch so dieser komische Humor. Und du hast da so deine, ne, so deine, das war so, ich glaube, das war so ein bisschen von Populus inspiriert, wo du halt so quasi so deine, wo das so semi-automatisch abgelaufen ist.
Ja, Populus würde ich jetzt gar nicht so sehr sagen, aber sie hatten echt ein paar nette Ideen drin, dass du dann, sieht man auch in einem der Screenshots mit diesen Löchern da in den Basen, da konnten dann halt dann die Infanteristen rausgucken und schießen und so weiter. Das war wirklich nicht blöd gemacht.
Ja, und das ist einer der prominenteren Titel. Ich gehe gerade so weiter durch den Testteil, so Sachen, an die ich mich null mehr erinnern kann. Deuteros, was war das denn?
Irgendein nie gehört.
Strategiespiel. Irgendwie habe ich dein Meinungs...
Aber Martian Dreams?
Was war denn Deuteros?
Da ist Martian Dreams, das eine Ultima-Spiel, ist es ja so ein Derivat, das ich nie gespielt habe.
Heute wieder auf Good Old Games. Ich habe es nochmal angefangen.
Ich habe sogar auch im Account, aber ich bin nie dazu gekommen. Das andere, das Savage Empires, habe ich mal angespielt. Völlig uninteressant.
Das Martian Dreams, genau dasselbe.
Aber Martian Dreams
also
habe ich noch nicht mal angespielt. Stunden
ist großartig und lustig und du hast so das Gefühl, du bist auf einem Jules Verne-Trip in Richtung halt nicht zum Mond, sondern zum Mars. Irgendwie alles ganz charmant gemacht und dann lässt's stark nach. Aber trotzdem, wir fanden es damals so, Heinrich sagte gut, Michael sagte geht so. Also es war so ein bisschen das, was ein Ultima versprochen hat. Es war so ein kleines Häppchen zwischendrin bis zum nächsten Ultima, fand ich.
Das war ja auch die Engine von, was war es? Ultima 6 oder 7?
Genau. Ne? Haben sie Ultima 3, 6 4. Ja. Die haben versucht, einfach nochmal Spiele auszukoppeln mit der gleichen Engine, mit anderen Autoren. Aber es hat nie richtig gut funktioniert. Aber zwei Seiten weiter, Nebulus 2 ist okay.
Ich wollte gerade sagen,
halt, zwei Seiten weiter. Stopp, alles anhalten. Hier ist immerhin auf Seite 48 The Return of Medusa drin. Da bräuchten wir jetzt den Mick in der Runde, weil ich fand den Vorgänger Rings of Medusa richtig klasse, aber ich glaube, Mick hat was gegen den Nachfolger oder so, aber vielleicht kann er mal ein andermal dazu Bezug nehmen. Und hier, dem Volker hat es gefallen, offensichtlich.
Ich habe noch nie davon gehört. Strategie?
Das war Starbuy damals, deutsches Strategiespiel, großes
aber,
Thema.
Aber genau das war jetzt irgendwie in die Moderne so übertragen oder Science-Fiction-mäßig. Also der Vorgänger war ein reines Fantasy-Spiel gewesen, was eine Mischung aus Wirtschaftssimulation und über eine sehr schön gepixelte Weltkarte laufen, bisschen Schätze suchen. Und das hier sieht aber eher aus, ich habe das nie gespielt, das hier sieht aber eher aus wie hier Beachhead, hier rechts unten, das Atari ST-Bild.
Also ich hab Medusa auch wirklich nie groß gespielt, das waren immer die Kollegen. Ich hab's nur in Erinnerung als das eine Starbite-Spiel, was gar nicht so schlecht war.
Ja, wie gesagt, der erste Teil, der hat mir echt gut gefallen, gab's für Amiga und Atari ST. Ja, aber hier mit Beachhead-Modus, weiß nicht.
Auf jeden Fall ist es eine komische Ausgabe, weil wir hatten vorhin schon so lauter PC-Themen, ne, und Indiana Jones und dann wieder Sensible Strategien, jetzt wieder, also Nebulus 2 auf dem Amiga. Es war so diese Phase, wo
R-Type 2. Der
PC eigentlich jetzt schon am Kommen war, aber immer noch gab es noch neue Amiga-Spiele. Ich meine, das war ja auch vor 25 Jahren. Da haben wir, na, das war noch ein bisschen, da haben wir noch nicht Powerplay geplant, die kam ja erst Ende 92. Also es war wirklich so genau diese Phase, wo man so langsam merkte, also der PC wird es übernehmen, aber er hat es noch nicht übernommen. Und ja, also der Nachfolger zum C64-Klassiker Nebulus, der kam halt auf dem Amiga und war sehr ähnlich. Also ganz, ganz freundlich besprochen, aber nicht wirklich enthusiastisch. Das war da ein bisschen wenig. Dasselbe in grün, derselbe Tondreheffekt.
Also richtig, richtig Kracherspiele, ich meine, ist ja dann immer eine Sommerausgabe oder Spätsommer, da merkst du schon irgendwie damals gab es noch viel Murks und
also
richtige große
Hits. Mich, ich sehe im ganzen ich habe für keine mich ein so. Wirklich schönes Spiel, das ich sehr geliebt habe, das war das Time Quest von Legend Entertainment. Ein super schönes Adventure mit wirklich tollen Rätseln und lauter auch ganz, ganz charmanten Grafiken für die Zeit damals. das ist jetzt, wenn du mich fragen würdest, welches Spiel aus der Ausgabe ich wieder daddeln würde, dann wäre es definitiv das.
Wo ist das?
Das ist nach dem großen Powerplay-Teil auf 114 ist das.
Ach so, da geht's noch weiter. Ach so.
Nach dem der Grünteil mit den Tipps, da wäre immer der Heftmitte aus produktionstechnischen Gründen.
Oh, und Heart of China, das habe ich durchgespielt. Das fand ich gar nicht schlecht. Du hast geschimpft, sagst du, ja, also ich fand's gut damals. Das war so ein bisschen showing off, was dann die Soundkarte kann und so weiter.
Mich hat's nicht so gekickt.
Rise of the Dragon? Doch. Da gab's ja auch von denen so ein Cyberspace-ähnliches, auch so ein futuristisches auch Adventure von den gleichen Leuten, meine ich. Doch, das fand ich nicht schlecht.
Das war auch ein bisschen das Gegenteil von Time Quest. Ich glaube, also Heart of China, das war eins von den Dynamics-Grafik-Adventures. Das war halt also sehr hübsch, aber halt alles, glaube ich, sehr vereinfacht. Und Time Quest war ja wirklich das Gegenteil. So richtig
Textparser. Es war eigentlich Textparser, ein bisschen aufgebohrt mit schönen Grafiken,
genau. Und
einer leichten Oberfläche nochmal drüber.
Naja, also sie schon.
Bei 79 dann so eine Hersteller-Ärger-Wertung, du, da kann man noch eine 80 geben. 79 ist mal so ein bisschen so, oder 89, weiß ich nicht.
Ja, aber ein Super dazu. Das war schon bei der Powerplay schon so immer noch ein bisschen, ne, wo man gesagt hat, na gut, dafür haben wir ja die Grimassen, wo der Redakteur sein persönliches Empfinden ausdrücken kann. Aber so bei der Gesamtwertung, weiß ich, was war denn das gewesen? Warum nicht eine 80 für Time Quest? Kann sich bestimmt noch dran erinnern, oder?
Kein Sound. Dafür habe ich...
Doch, Sound 65 hier. Sound echt? 65 hast du gegeben.
Okay, ja, gut. Nee, aber ich habe keine Ahnung mehr. Aber es war damals... Also mir hat es Spaß gemacht und ich vermute mal, dass es auf der Wertungskonferenz dann hieß, dass diese Text-Adventures heute vielleicht nicht mehr ganz so hip wären und dass doch inzwischen einfach auch andere Sachen irgendwie unterwegs sind. Ich habe ein super cooles Spiel gefunden noch. Ich glaube, es ist eine der niedrigsten Wertungen, die wir jemals vergeben haben. Afrika Korps mit 8%.
War das nicht der Nachfolger von
Rocks Drift? Schlimm?
Ja!
Hatte, glaube ich, 7% Rocks Drift. Also ein ganz kurz so ein Mikrotest, eine Viertelseite von Michael Hengst.
Wow.
Das ist auf jeden Fall in der Ausgabe. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch noch ein Kuriosum. Apropos Starbite Winzer, eine Wirtschaftssimulation rund ums Weingut. Ein lustiges Thema. Das Spiel war eher war trockener als jeder Riesling.
Komisch, ich komme aus einer Riesling-Gegend und mag eigentlich oder mochte mal Wirtschaftssimulation, aber der Winzer hat mich dann doch nie angesprochen.
Vielleicht waren wir nicht so die optimale Zielgruppe, würde ich sagen, oder?
Herr Lehnhardt in Rheinhessen im Februar 1975. Vornehmst du gesiezt in dem Programm auch noch.
Huh? Ah ja, Rheinhessen, ja. Da musste man irgendwo die Herkunft irgendwie noch unterbringen, so halbwegs.
Und dann hatten wir einen Schwerpunkt zum Thema Golfspiele mit einem Golflehrer, der die kommentiert hat.
Den habe ich, glaube ich, angeschleppt, weil ich habe mal irgendwann, glaube ich, mal eine Woche Urlaub gemacht. Das kam mir nicht so häufig vor. Und das war wirklich so ein Golf für Deppen Ding. Und da war der arme Julian, das war also da der Lehrer. Und das muss ins Gespräch gekommen. Und da meinte ich noch, ach, wenn du mal irgendwann in München bist, und damals waren ja Golfsimulationen das große Ding. Das traut man sich ja kaum mehr heute zu erwähnen. Ja, links und komm, als man dann unsere 386er alle hat, das erste, was du installiert hast, das war links 386, um mal so richtig so die Hardware-Power mal auszureizen. Das war also auch so, das waren die Grafiken ihrer Zeit.
Aber 6 Seiten Schwerpunkt, du, und dann so Golf für Nintendo das Menü zu zeigen, du, da hast aber doch Platz füllen müssen, ein bisschen, oder? Mit den Titelbildern der einzelnen Spiele.
Auch für die damalige Zeit.
Also, wie das jetzt auf 6
Seiten. Die haben sich gar nicht so schlecht gespielt, zum Teil.
Hey, 5 Seiten, so fängt schon mal an. Und das war natürlich,
nee,
ich glaube, das war eh die Phase. War das nicht auch zu der Zeit, das war aber nicht von mir, da gab es doch auch mal irgendeinen Bundeswehrpiloten, der auch Flugsimulation gecheckt hat, oder? Das war mal so eine Modewelle.
Ja.
Und da hat dann der PGA-Profi dann ganz gut reingepasst. Okay, ich wollte noch einen Satz sagen. Eins war lustig mit dem Golf-Profi, weil alle haben natürlich gedacht, die realistischen 3D-Simulationen, die findet er vielleicht noch akzeptabel. Und dann haben wir so mehr als Jux, also auch der Mario Golf auf dem alten Schwarz-Weiß-Gameboy ihm auch mal gezeigt. Das hat Hat ihm total gefallen. Das war so fast sein Liebling. So das unrealistischste, grafisch schlichteste Spiel von allen, weil einfach der Fun-Faktor stimmte. Also auch der Golfprofi konnte da nicht widersprechen. Und dann direkt daneben, Entschuldigung, all diese kleinen Zufälle, Seite 142, Sonic the Hedgehog. Ein Vierteljahrhundert ist es her. Ja, 25 Jahre alt ist die Powerplay. Vorhin haben wir über Sonic gesprochen. Und eine ganze Seite hat das erste Sonic gekriegt. Das war die Mario-Fan-Fraktion damals, war recht stark. Die hat da mehr verhindert.
Ja, und 82%.
Und ich lerne den Vornamen von Dr. Robotnik. Dr. Ivo Robotnik heißt der. Wusste ich auch noch nicht.
Es ist natürlich jetzt schade, der könnte jetzt sicher also Winnie aus dem Nähkästchen plaudern, der ja eigentlich mal wieder auch im Podcast vorbeischauen wollte, aber das dann doch nicht tut. aber ja, also eine Seite für Sonic, also weil vorhin haben wir noch gemeckert, keine wirklich großen Spiele.
Eine Seite Phantasia, aber fünf Seiten Golf.
Sechs Seiten Golf, wirklich, zähl nach.
Also ich sehe schon, es ist eine sehr umstrittene Ausgabe.
Eins, zwei, drei, das sind fünf.
Es ist
fünf
eine Seiten.
Geht doch so, 28.
Ach, die Aufmacher.
Doppelseite.
Ja, das ist so ein Aufmacherbild. Das ist ja gut.
Ich sehe schon.
Gut, ich habe die freien Autoren die Seiten früh abgeliefert, weil das Layout was brauchte. Und dann kam hinterher noch Sonic rein. Ah, tut uns leid, wir sind in sechs Seiten auf dem Heinrich gelayoutet. Es passt Sonic nur noch auf eine Seite rein und so. Die alten Geschichten.
Ich glaube nicht, dass es so gelaufen
ist. Ich sehe schon, es war eine sehr umstrittene Ausgabe. Oder es ist eine sehr umstrittene Ausgabe. Mit Wertungsdiskussionen, die nach 25 Jahren weitergeführt werden müssen, genauso wie mit der Seitenvergabe. Also dieses Heft sollte nochmal neu gemacht werden, oder?
Also ich muss sagen, im Nachhinein gesehen würde ich bei Golf auf die sechste Seite verzichten, damit man Sonic auf der Doppelseite testen kann.
Okay, und okay. Wir haben ein Spiel auch mit einer halben Seite, Game Boy Wars, das eine Auszeichnung bekommen hat, ein Prädikat.
Oh ja. Jetzt kann das aber sein. Es waren ja die Videospiele, die waren ja so ein bisschen, die hatten ihr Ghetto. Und gab's damals nicht schon auch die Videogames,
doch,
dass man
gut
damals
möglich.
Vielleicht gesagt ja. hat, oder?
Gut möglich.
Wir machen das eher ein bisschen kleiner in der Powerplay und halt mehr Amiga und PC.
Absolut.
Oder doch nicht? Oder kam die erst noch?
Ich meine, die kamen noch, weil dann kam doch irgendwie drauf 100% PC auf der Videogames, auf der Powerplay irgendwann.
Ja, das war noch viel später.
Ja,
die Powerplay hat da erfolgreich rumgeschlafen, als dann PC Games, PC Player längst draußen waren. Dann haben sie sich mal irgendwann vom Amiga getrennt, aber da hat dann auch nicht mehr geholfen. Aber da waren wir alle nicht mehr da, das konnte ja nicht gut enden. Ich sehe gerade die Pixelpracht. Oh mein Gott.
Die Pixelpracht ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Nummer, oder?
Das ist ja. Mehr Pixel als Pracht. Das war. Ich kann das sein, dass die Rubrik danach eingestellt worden ist.
Zu Recht.
Dermaßen schrecklich.
Also man sieht wirklich nur Horror.
Also sowohl die Motive als auch die technische Qualität der Screenshots, 164:65.
Ja gut, also die schrecklichen Bilder der schönen Frauen aus Crime Wave war für die damalige Zeit schon was relativ Besonderes. Heute würdest du sagen, oh, Pixelfehler, aber grausam.
Und es ist auch sehr viel Luft, also Pixelpracht, ich weiß nicht. Und dann mit diesem angeschnittenen Dreieck, war das alles der neue Layouter? Hat er die Probezeit überlebt?
Das war Wolfgang
überlebt?
Berns.
Ach so?
Ja.
Ich bist du sicher? Der kann ja nicht ja
ist
was.
Auch ganz vorne, ist auch ganz vorne notiert. Wahrscheinlich musstest du ihn erst nochmal einsingen. Aber ich glaube, es war sein erster Monat. Er kam wahrscheinlich mit großer Begeisterung.
Ich hatte nichts. Ich war nicht in der Verantwortung. Ich war es nicht. Okay. Dann trennen wir uns von der Vergangenheit und fragen uns, ob heute alles besser ist in der allseits beliebten Rubrik, welche heißt, was haben wir zuletzt eigentlich gespielt?
Okay, in der Rubrik, was haben wir gespielt, darf ich jetzt einfach mal loslegen, weil ich jetzt länger nicht dabei war und ich habe vor, jetzt jedes einzelne Spiel, das ich in den letzten halben Jahr gedaddelt oder angedaddelt habe, in epischer Breite zu... wir machen es kurz. Ich habe in der letzten Zeit gespielt Uncharted 4, großartiges Spiel, wirklich eine schöne Geschichte, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Da komme ich doch drauf zurück.
Okay.
Bin bitter enttäuscht.
Du warst bitter enttäuscht, ich fand's richtig gut.
Aber ich wollte nicht unterbrechen, ich halte die Klappe.
Bitte keine Spoiler.
Okay. Dann habe ich gespielt mit meditativer Begeisterung Broforce. Auch ein netter Shooter mit wahnsinnig vielen 80er Jahren Anspielungen, fand ich auch eine prima Geschichte. Phantom Pain bin ich kurz davor, den finalen Boss zu legen. Auch eine schöne Geschichte. Aber was ich echt in der letzten Zeit, im letzten Monat nahezu meditativ gedaddelt habe, ist ein Actionspiel namens Skyforce R, also R, für iOS. Das ist ein Shooter, der nur 10 Level insgesamt hat und ein ganz klassischer 2D-Shooter von unten nach oben, unten dein Raumschiff, du steuerst mit dem Finger, aber mit so wahnsinnig netten kleinen Gags. Zum Beispiel, wenn du in einer relativ hektischen Situation bist, lässt du los und alles läuft in Zeitlupe ab. Das hat einen besonderen Grund, weil du nämlich dann anfangen kannst, Extras auszulösen. Die 10 Level sind ziemlich kompliziert und gar nicht so einfach zu spielen und du baust langsam wie bei einem Rollenspiel dein Flieger aus. Das heißt, am Anfang kann der so gut wie gar nichts und schießt so wie früher wie Weiland Space Invaders immer einen Schuss nach oben. Und mit der Zeit wirst du einfach immer besser. Das heißt, du hast eine echte Motivation, immer wieder dran zu gehen und dein Schiff zu verbessern und alles auszumaxen und jeden einzelnen Level zu machen. Die Levels werden in 3 Schwierigkeitsgraden schwieriger. Und was mir auch gut gefallen hat, du hast immer unterschiedliche Missionen. Also einmal musst du Männchen, die unten am Boden stehen, irgendwie einsammeln. Das nächste Mal musst du 70% aller gegnerischen Luftschiffe vernichten. Und das nächste Mal musst du 100% schaffen oder darfst keinen Schuss abbekommen und solche Geschichten. Fand ich echt für, was ist es? Ich glaube, es ist sogar Free-to-Play. Ich habe 5 € reingesteckt insgesamt, um irgendwie schneller aufleveln zu können und habe damit jetzt echt einen Monat verbracht. Hat mir richtig Spaß gemacht. Skyforce R, fand ich eine gute Geschichte. Und noch eine andere App, die auch ganz lustig ist, von dem Steve Jackson, falls den jemand noch kennt, der früher diese relativ coolen und ausgefeilten Bücher gemacht hat, wo du konntest da reinblättern, es waren wie ein Adventure, wo du dann auch von Seite 1 auf Seite 48 springen musstest, jeweils ob du nach rechts oder nach links gegangen bist, ging es auf eine andere Seite und dann hast du wieder eine kleine Passage gehabt und die du nachlesen konntest. Heute ist sowas natürlich wesentlich moderner und du hast das in Form eines Comicstrips, der sich während deines Spielens entwickelt. Und auch da ist es so, dass du wohl kaum das zum ersten Mal irgendwie komplett schaffen wirst, weil das Ganze sich erst über das mehrfache Spielen entwickelt. Du kriegst also erst nach einer gewissen Zeit mit, welche Wege in einem Dead End enden und welche Wege du definitiv gehen solltest. Fand ich auch ein ganz großes Spiel, heißt 4, also wie die Furcht mit jeweils einem Punkt dazwischen. Und das war's auch schon von meiner Seite.
4 mit Punkt, da gab's doch mal einen Shooter auf PC,
der hat damit nichts zu tun. Genau, der hat nichts damit zu tun.
Ah ja, also, aber erstaunlich so mit den Markennamen, dass sich da keiner beschwert hat.
Nö, vielleicht ist die Markenname ausgelaufen also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht vorher geklärt haben.
Ja, apropos Furcht, ich schließe jetzt an, einfach wegen Uncharted 4. Ich glaube, es liegt an mir. Ich bin einfach kein Uncharted-Spieler. Also ich hatte Uncharted 3 relativ spät mir auf der PlayStation 3 geholt, weil überall 90er-Wertung, tollstes Spiel, Wahnsinn. Ich bin da nie wirklich weit gekommen. Ich fand es immer so irgendwie nett und gefällig, aber so rein vom Gameplay her hat jetzt nicht...
Mochtest du Last of Us?
Ja, ich liebe Last of Us.
Okay.
Und deswegen, jetzt kommt Folgendes. So, Uncharted 4. Also erstmal, der Druckmann und der andere, also die 2 Creative Leads von Last of Us haben mir Uncharted 4 übernommen, wo ich mir schon dachte, ui, fein. Und Uncharted 4 kam halt raus. Überall, Jubel, 90er, Wahnsinn, toll. Und dann, ich hab's, also mir jetzt nicht am ersten Tag gekauft, aber es gab ja irgendwann ein Angebot bei uns, wo es halt ein paar Dollar billiger war, dachten wir, also jetzt, das ist es jetzt. Jetzt komme ich voll rein. Und Uncharted 4, ich bin so ein Drittel durch, ich werde sicher auch irgendwann vielleicht nochmal weiterspielen, also ich hasse es jetzt nicht, so wie ich Metal Gear Solid 5 hasse. Also es ist schon okay, aber ich kapier's einfach nicht, was daran so toll sein soll. Also es sieht klasse aus, aber das ist ja dasselbe Gameplay, was ich ja bei Uncharted 3 schon wenig aufregend fand. Also es ist gefällig, es ist nett, aber was ist so toll dran? Also
es ist nichts anderes als ein Hüpfspiel. Also es sind wahnsinnig viele Kletteranlagen.
Also auch Uncharted 4.
Aber ich muss sagen, die Art und Weise, was mir da gut dran gefällt, ist die spielerische Dramaturgie, wie es aufgebaut ist. Das heißt, ich habe in keinem Level irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin an irgendeinem Punkt komplett unterfordert oder ich bin komplett überfordert. Ich hatte immer noch genügend Zeit, um auch noch ein bisschen was zu erforschen. Und ich fand die ganze Art und Weise, die Interaktion der Charaktere hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Es ist eine leichte Kost, deshalb die Frage nach Last of Us. Es kommt, für mich ist das wie ein netter Sommerabenteuerfilm. Der hat mir einfach gut gefallen. Ich fand das eine angenehme, lustige, ein hoher 80er, wenn wir heute bei Wertungen sind. Aber definitiv, okay, also 90er keinen Fall, aber ein hoher 80er wäre es
für mich. Also für mich ist es eine hohe 70er. Und genau, also da hast du eigentlich schon gut beschrieben. Und es ist ja nicht schlecht, aber wirklich das Gameplay, was also, oh, da muss ich gucken, wo irgendein Vorsprung ist, an den ich hinspringen kann. Ich meine, hallo? Also, wie gesagt,
da ist alles absolut ganz klar, glasklar angezeichnet. Und spiel's doch mal durch, aber, und wir reden dann nochmal drüber.
Ja, genau, ich sag ja, aber ich weiß nicht, da kommen ja noch ganz tolle Spielprinzipien
in der zweiten Hälfte. Wo hängst du denn gerade oder wo bist du gerade?
Ja, was heißt, hängen gut, das ist ja auch eine Zeitfrage und Spiele, die ich nicht zum Vergnügen spiele, die müssen schon ganz toll sein, dass ich die freiwillig. Destiny, habe ich ja letzten Monat erzählt, wo ich dachte, wow, dieses Destiny, das ist ja richtig gut. Das habe ich wirklich bis zum Höchstlevel gespielt. Fein. Okay. Habe ich gut value for money.
Destiny
ist. Auf Roland höre ich öfters.
Ja.
Aber Uncharted 4, I don't get it. Also, wie gesagt, ich will jetzt, es ist kein schlechtes Spiel, aber meine Erwartungshaltung war so hoch, weil ich The Last of Us liebte und weil ich halt der Fachpresse vertraut habe. Und
also du bist weiß, jetzt eigentlich, dein Rant besteht eher darüber, dass du dich über die Fachpresse aufregst, als über das Spiel.
Jein. Also ganz ehrlich, also wenn ich das so gewusst hätte, dass es so nur ganz nett ist, hätte ich da nicht viel Privatgeld dafür ausgegeben. Da hätte ich jetzt noch mal ein Jahr gewartet, bis es irgendwann für 20 Dollar zu haben.
Ich habe den Kauf nicht bereut. Ich habe es mir auch geholt und fand's. Ich habe mich gut amüsiert. Es war für mich Popcorn-Kino und ich hatte nichts anderes auch erwartet. Ich hatte kein Last of Us erwartet. Weil das ist für mich immer noch so das beste Spiel, das ich da jetzt auch in der letzten Zeit, in den letzten 2-3 Jahren irgendwie gedattelt habe.
Also ich werde es noch weiterspielen, aber wenn jetzt jemand so sich überlegt hat, jetzt nur wegen Uncharted 4 sich eine PlayStation zu holen, also deswegen nicht. Also es ist, wie gesagt, es ist nett, aber...
Wenn derjenige Heinrich Lenhardt heißt, wenn ich das noch einwerfen darf, weil komischerweise scheint es sehr viele PS4-Spieler zu geben, die der vermaledeiten Fachpresse da doch sehr zustimmt. Also es tut mir leid. Mein Fall ist es übrigens auch nicht, aber ich kann neidlos anerkennen, dass das nahe am perfekten Popcorn-Spiel ist, meiner Sicht. Also, was auch Anatol gelobt hat, also die Schaffensgespräche, während du fährst, während du läufst, während du irgendwas machst zu machen, die sich nicht so cheesy und künstlich anfühlen. Das sind wirklich nette One-Liner, freche Sprüche, die drehen sich den Kopf zu. Das geht so alles vor sich hin. Du hast fantastische Fahrsequenzen. Was mich auch nervt, ist übrigens das Klettern. Das ist mir zu überbetont. Ich würde lieber schneller und mehr schießen. Aber also ich finde das wirklich im Guten wie im Schlechten, und für mich wäre es auch keine 90 oder 95 oder was auch immer, aber ich finde es den James Bond Film der PS4 oder der Computerspiele, so würde ich es mal zusammenfassen. Da erwarte ich auch nicht ein tiefgeistiges Erlebnis, aber Abwechslung, Spaß, Schauplätze, Action, und das bietet das Ding.
Also die Dialoge fand ich auch wirklich witzig, also einfach sehr geschliffen, wirklich nett. Kein Ding, aber spielerisch, und ich glaube, das sage ich jetzt für die ganze Serie, und das ist nur meine Privatmeinung, hasst mich nicht, Uncharted ist überbewertet. End of story, sage ich jetzt mal einfach so.
Ja, Geschmackssache, würde ich sagen.
Ja, also
ich habe so ich habe die ersten drei noch nicht alle durch und Einser, ich habe gerade mir danach nochmal 1, 2, 3 nochmal geholt, da gab es auch diese Collection, wollte die chronologisch nochmal durchspielen. Mai, es ist halt immer, es ist mehr von demselben, aber die Art und Weise, die Verpackung, ich habe da schon echt wesentlich Schlechteres gespielt, muss ich sagen. Also ich hätte noch zwei, drei Level haben. Ich hätte noch zwei, drei Levels haben können.
Nicht missverstehen.
Und also das große Finale, also es wurde nichts enttäuscht. Auch das große Finale ist gut, es ist nicht zu schwer, es ist nicht. Popcorn, perfektes Popcorn.
Oh! Adatol, tut's doch den Gefallen. Kannst du nur für Roland kurz den Schluss verraten, was genau passiert? Ich glaube, Roland hat vorhin gesagt, er würde das gerne wissen.
Ah ja, also Roland.
Ich spiele mir die Dinger auch durch bis zur nächsten Aufnahme und dann kann ich mal sagen, ob jetzt hier die 70er-Fraktion oder die Popcorn-Kino-Fraktion eher meinem Geschmack entspricht.
Also die Diskussion wird weitergeführt Ende des Jahres zum Spiel bei der Spiel-des-Jahres-Wahl, oder?
Nein, also jedes Medium, das es wagt, Uncharted 4 als Spiel des Jahres auszurufen, ist, hör ich auf, gut zu finden. Das sind Drohungen.
Sorry. Du kennst diesen Troubadour bei Asterix, der bei den Festen, wo alle Spaß haben, dann immer in den Baum gefesselt liegt, gell? Das könnte dir passieren, Heinrich.
Ich bin jetzt in einem Alter, wo mir das alles wurscht ist. Ich habe hier meine Meinung und
das heißt, überhaupt. Du kriegst
und Pokémon Go, alles Mist.
Wer war eigentlich so gegen die VR-Geschichten? Moment, Heinrich? Wollten wir vielleicht, gibt's das Uncharted 4 nicht jetzt auch auf VR? Nein, lassen wir das.
Das fehlt doch, ja. Nein, also es ist ja nicht so schlecht, aber es ist nicht so toll. Aber ich mach's auch relativ kurz, weil das Spiel ist kaum eine Erwähnung wert, aber eine lustige Geschichte. Ich habe versucht, Battleborn zu spielen. Das liegt auch nur daran, da gab's, oder gibt's glaube ich sogar noch, ein neues Humble Bundle von 2K Games, so alles Mögliche dabei. Also Freundin hat einen Civilization 5 Key für den Mac gebraucht was wollte ich noch? Und da habe ich mir halt wirklich den, also für wenig Geld, den Top-Tier gegönnt, weil da waren halt auch dabei, was war noch dabei? Dieses Borderlands Pre-Sequel, das ich wahrscheinlich nie spielen, aber ich kann es halt noch nicht. Und Battleborn, dachte ich mir, ist ja relativ neu. Und das war ja dieser Versuch von Gearbox, so Shooter und MOBA. Und ich hatte Overwatch in der Beta gespielt. Und ach, warum nicht für das Geld? Und Battleborn ist irgendwie, also es gibt Gründe, warum das jetzt schon verramscht wird. Und das wird sehr schon auf Free-to-Play sein. Und dann wird es, glaube ich, immer noch nicht funktionieren. Weil es ist einfach eins von diesen Krautrüben-Eintopf spielen, wo irgendwie nichts wirklich passt. Wieder was sagen. Also man kann spielen, aber es ist nicht gut. Die lustige Geschichte ist die, also es war irgendwie so ein später Abend, jetzt spiele ich mal was zum Entspannen, Battleborn, das fängt schon damit an. Battleborn hat eine sehr lange, so ein Intro-Film, und den kann man nicht abbrechen. Und ich habe mir das eine Minute angetan und dann, ich fand wieder die Musik war noch erträglich, aber ich fand den Stil auch nicht gut. Es ist also so dieser professionell laienhafte Zeichentrick für arme Stil, wo die Spielgrafik besser aussieht als das Intro. Und ich konnte das nicht abbrechen, bis ich dann irgendwann online was gefunden habe, wo gesagt wird, du musst das und das File löschen. Und dann hast du das Intro halt nicht. Hat auch ein Gigabyte dann gespart. Also das sind so Sachen, wo man sich denkt, oh, der erste Eindruck. Und naja, also es ist alles sehr kleinteilig und überhaupt. Und die Prolog-Mission, auch solche Sachen wie ich will allein spielen, die Tutorial-Episode, du musst erst mal eine halbe Minute auf deinen Server warten und dann bin ich so mitten in dieser Prolog-Mission, bin so kurz vorm Ende und dann werde ich von einer Duftwolke überwältigt und dafür konnte das Spiel jetzt nicht, aber es passte zum allgemeinen negativen Eindruck. Es kam nämlich der treue Hund rein und der hatte wohl kurz vorher abends im Garten, ist er in die Nähe eines Stinktiers gekommen. Und wer das noch nicht erlebt hat, das ist wirklich ein Geruch wie kein anderer. Ja, da habe ich dann so da wurden also alle Sinne überwältigt und da musste ich also dann das unterbrechen, um zu lüften und überhaupt und lange Rede, kurzer Sinn.
Neuer Hund.
Ja, nicht ganz. Also Gott sei Dank hat sie keine Ladung direkt wohl abgekriegt, sonst wäre das noch Tage und Wochen lang ein Problem. Und das ist auch ja schwer rauszuwaschen, aber das stinkt ja wohl so nah, dass sich da genug Partikel im Fell angesammelt haben.
Wie lange hält das eigentlich an, dieser Gestank?
Das war schon einige Jahre her, wir hatten mal wirklich einen Hund, der hat wirklich eine Ladung abgekriegt und das waren also eher Wochen. Und also das kriegst du auch mit Baden und Parfümieren nicht raus. Das ist einfach dermaßen penetrant. Ich glaube, die Forschung hat bis heute nichts wirklich rausgefunden, wie man diesen Stinktier oder raus... Hat denn die Stinktiere in Deutschland? Gibt's die da auch? Oder ist das so eine nordamerikanische
Sache? Das ist meines Wissens eine nordamerikanische Nummer.
Okay, da könnt ihr jetzt gar nicht mitreden, siehst du mal. Jetzt habe ich keinen, der mir widerspricht, im Gegensatz zu Uncharted 4. Gut, also das hat dann irgendwie den Battleborn-Freude auch nicht gesteigert und ich weiß nicht, also irgendwann, ich habe da noch mal eine Mission noch mal gemacht, aber wie gesagt, also wenn man andere Sachen im Humble Bundle noch hat, warum nicht, man kann es mal installieren, nur wenn das Intro läuft, dann geht noch mal in die Küche und tut euch noch einen Schmorbraten zubereiten, dann ist es auch irgendwann dann zu Ende. Aber es ist halt... Es hat mich nur so aufgeregt, weil das sind so offensichtliche Idiotie-Line-Sachen und Gearbox, die machen das ja auch nicht seit gestern. Testen die das nicht mit irgendwelchen normalen Leuten?
Aber Heinrich, hast du irgendwas so gespielt, was dir gefallen hat?
Hearthstone habe ich wieder ein bisschen gespielt. Also nee, also die neuen Sachen war jetzt nichts Neues. Oh, und ich habe mir endlich, weil es ist jetzt alles günstig zu haben, so der Schnäppchen-Gamer, FIFA 16. Das ist wirklich gut. Das war so, da war so die EM war so in der Endphase und alles irgendwie nicht so doll, aber so FIFA Ultimate Team, das ist schön. Sportspiele, das einzig wahre.
Okay, gut.
So, ich hoffe, jetzt gibt's noch einen Kollegen, der auch was Positives zu berichten hat.
Naja, du hast natürlich sämtliche verbliebene Redezeit schon aufgebraucht.
Sagt Jörg.
Ja, sage ich. Und zwar ganz bewusst und zu Recht. Wir fordern hiermit die Zuhörer auf, die Stoppuhren herauszuholen und zu vergleichen. Nee, ich hab ein paar Sachen gespielt, aber möchte auf so zwei, drei mich besonders konzentrieren. Ich habe tatsächlich Warhammer Total War weitergespielt oder immer mal wieder gespielt in den letzten Wochen. Da habe ich bestimmt schon vor zwei, drei Ausgaben im Mai, als wir es getestet haben, darauf hingewiesen. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man auch nach zwei, drei Monaten eine sehr hochbewertete Spielesoftware privat noch freiwillig anfasst. Dann kann man so falsch nicht gelegen haben. Und ja, mir gefällt das immer noch. Ich habe mittlerweile mir das Spielvergnügen mit ein paar Mods, es gibt ja viele Mods, aber auch ein paar richtig gute, noch so ein bisschen mehr auf mich zugeschneidert. Und ja, jetzt teste ich dieser Tage gerade das Tiermenschen-Add-on, das es für immerhin 15 Euro nachzukaufen gibt. Das ist so ein DLC, der halt die Tiermenschen als neue Fraktion reinbringt und noch eine weitere Mini-Kampagne bringt. Sowas gab es noch nicht im Spiel, jetzt gibt es das. Und ja, also die Tiermenschen finde ich jetzt nicht so toll als Rasse, aber das Spiel an sich macht wirklich Spaß, ist auch herausfordernd. Also wer ein Globalstrategiespiel mit viel Reichsverwaltung und auch spannenden Echtzeitschlachten in 3D sucht, ohne Basisbau in der Schlacht, der kann wirklich zu Total War Warhammer greifen. Also bin immer noch davon ganz angetan. Ist aber auch ein ziemlicher Zeitfresser. Dann ein Spiel, das mir schon vom Namen her sehr sympathisch ist, Die Zwerge heißt das. Das ist ein von King Art Games, die machen eigentlich eher so Adventures, sehr schöne, auf Deutsch normalerweise, in der Entwicklung befindliches Rollenspiel mit einer großen Betonung von auch so Echtzeit-Taktik-Schlachten. Und das ist lustigerweise eine Buchserienumsetzung. Und zwar gibt's eine Fantasy-Romanreihe namens Die Zwerge von einem gewissen Markus Heitz. Und die ist in Deutschland ziemlich erfolgreich. Also ich habe von 2 Millionen verkauften Exemplaren insgesamt gehört. Und das ist für eine Buchserie und noch dazu auf Deutsch, ist das eine ganz fantastische Erfolgsleistung. Und das Spiel muss man sich vorstellen, ja, so ein bisschen wie so ein Baldur's Gate für Arme. Nee, das ist der falsche. Ah, es geht immer wieder um Schlachten, aber du hast doch überraschend viel so Welterkundung und Rollenspiel zwischen den Schlachten. Und es hat einen ganz eigenen Charme. Da freue ich mich wirklich drauf, wenn es so Mitte September vermutlich rauskommen wird. Die Zwerge. Und dann habe ich noch so ein bisschen, ja, ich habe mal in diese System Shock Pre-Alpha-Demo reingeschaut. Wir hatten dann in der Redaktion genau einen Rechner, der das halbwegs ruckelfrei abspielen konnte. Und ja, da bin ich durchaus interessiert. Aber ich glaube, das haben wir sogar im Patreon-Cast schon kurz erwähnt. Da muss ich jetzt hier nicht ausbreiten. Und ich habe zwei Brettspiel-Umsetzungen für iOS gespielt. Das eine ist Pandemic. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was wegen der mittlerweile erschienenen Legendary Edition, die ein ganz fantastisches Konzept zu haben scheint. Ich habe leider es noch nie in der Hand gehabt. Und zwar hast du da ein Spiel, das du beim Spielen veränderst mit der Zeit. Das heißt, du klebst Sticker drauf, wenn dir das Spiel das sagt. Also der Kampagnenmodus ist das dann quasi. Du zerreißt Spielkarten für immer. Und so, also du schaffst dir im Laufe der Partien ein eigenes Spiel. Das ist allerdings jetzt die iOS-Umsetzung nicht, sondern das ist einfach das normale Pandemic ganz gut umgesetzt, wobei ich das Spiel zu zufallsabhängig finde. Umso besser gefällt mir die Brettspiel-Umsetzung von Twilight Struggle. Das ist so der kalte Krieg für zwei Spieler, auch mit einem gut funktionierenden Online-Modus, weil die KI ist nicht die allerschlauste. Und da legt man quasi so Karten und spielt damit so den Kalten Krieg in seinen Phasen nach. Und der Witz ist, dass die Karten, die du auf der Hand hast, entweder für dich oder für den Gegner sind. Und wenn es für den Gegner sind, musst du sie auch spielen und verschaffst dem dadurch eben teilweise immense Vorteile. Und der Trick ist quasi, wie legst du diese für dich schlechten Karten, um sie halbwegs noch abzufedern. Also wer so Brettspiele, Card-Driven Games mag, uns noch nicht kennt, der kann sich das sehr gerne anschauen. Gibt's für iOS, gibt's aber auch schon länger für Steam, also für PC. Wirklich eine gelungene Brettspielumsetzung. Und damit habe ich schon geschafft, lieber Heinrich. Das ging aber flott. Und das war nicht mal ein Viertel deiner Rant-Zeit.
Ich habe das Ganze auch mal eine Rückfrage. Also die Zwerge, ich weiß nicht warum, wenn ich den Titel lese, denke ich immer, das ist ja sowas, so Wuselstrategie, weil die Völker, die Siedler, aber gar nicht mal. Du meinst, das ist ja mehr so Richtung
Rollenspiel. Ich kann es gerne noch, ich kann es gerne näher erklären. Also du steuerst da 1, 2, 3, 4 Charaktere durch Echtzeit-Taktikschlachten und die haben halt ihre 2, 3, 4 Fähigkeiten und du baust die auch aus. Aber genauso untersuchst du einen Zwergenstollen. Du reist dann über eine Landkarte. Meistens sind das nur Textereignisse. Manchmal wird aber auch, oder gar nicht mal so selten, wird quasi so eine Baldur's Gate-artige, sehr schöne Karte nachgeladen, wo du aber nur zum Beispiel zwei Leichen untersuchst und dadurch einen Mordfall auf die Spur kommst. Und dann hast du halt wieder die nächste große Schlacht oder auch mal eine Zwischensequenz. Und also es macht einen echt guten Eindruck, aber das ist kein Hardcore-Rollenspiel.
Ist das ein Arbeitstitel, die Zwerge? Das klingt irgendwie
nein,
so,
nein, da fehlt nein, doch wie was. Gesagt, das, nein, die Zwerge, wie gesagt, das ist so heißt eine Serie an Büchern. Und ja, davon ist das die Umsetzung.
Richtig, das ist ja okay, das ist dann macht Sinn damit.
Und wie gesagt, es ist von einem deutschen Studio, King Art Games, und die sind eher auf Adventures abonniert, haben allerdings auch das Battle Worlds Chronos gemacht vor 2 Jahren oder so, das ja eine sehr schöne Battle Isle Neuinterpretation war letzten Endes. Also die Jungs haben es echt drauf und ich freue mich auf das fertige Spiel.
Bevor Jörg dran ist, darf ich dich noch einmal ganz kurz fragen. Ich liebe King of Dragon Pass, wie wahrscheinlich jeder von uns hier. Fällt dir irgendein Strategie-Abenteuer-Adventure-Spiel ein, das in diese Richtung geht und das, sagen wir mal, auch mit ähnlicher tiefgehender Taktik zu tun hat, das aber jetzt nicht so super Hexfeld trocken ist?
Ja, King of Dragon Pass hat ja keine Hexfelder. Das hat ja eigentlich gar keine Karte.
Genau. Aber es ist schon sehr strategisch.
Ja, es ist sehr strategisch, aber es ist auch gleichzeitig so ein Adventure-Spiel. Das ist eigentlich das einzige Strategiespiel, wo ich mich wirklich, also wenn ich das denn haben möchte, so als Herrscher fühle in einer Story tatsächlich eingebettet. Weil sonst bei Strategiespielen musst du ja Und so funktioniert die Faszination des Genres bei mir, wenn solche Globalstrategiespiele sind, musst du ja quasi so im Kopf deine Story mitdenken, nach dem Motto, ah, die bösen Wikinger haben mich angegriffen, denen zahle ich's heim. Aber das erzählt ja wirklich eine Geschichte. Und das ist also aus meiner Sicht immer noch fast unerreicht. Es gibt zwar Spiele wie Banner Saga, die auch stark versuchen, in die Storylastigkeit zu gehen. Schlecht, genau. Aber das ist nicht zu vergleichen. Ja, aber ja, der zweite Teil ist sehr enttäuschend, finde ich. Aber also, das ist also nichts, was an King of Dragon Pass rankommt. Aber es ist ein zweiter Teil in der Mache. Ja. Mehr weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir in einigen Jahren vielleicht da mal einen Nachfolger bewundern.
Okay, danke.
Roland?
Was habe ich denn gespielt? Ich habe was gespielt tatsächlich. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Free-to-Play-MMO aus Korea gespielt. Und jetzt sagen viele, das ist ja, muss man alles ergrinden und wenn man nichts kauft, dann kann man ja gar nichts schaffen und so. Und nee, würde ich sagen, stimmt nicht. Und zwar hat es mir eine Freundin empfohlen, die auch selber aus Korea kommt. Na gut, ich kann sagen, die sind es gewohnt. Aber das Ding heißt Blade & Soul, kommt von NCSoft und ist in Korea schon seit 4-5 Jahren am Start. Was heißt, die haben jede Menge Erweiterungen. Die schmeißen wirklich fast alle 2 Monate die Levelgrenze erhöht und gibt neue Zonen und Welten und so. Und das Ding ist jetzt schon MMO, aber Kung-Fu-artig. Also es ist so eine Mischung aus MMO und Kampfspielen. Muss man sagen, ich bin jetzt kein großer Kampfspiel-Fan, also die Halbkreise hier und dann Blocken da ist nicht ganz so meins, aber die Steuerung ist simpel genug, also du kannst es mit einer Handvoll Tasten erschlagen, wenn du dann das mal Spezialangriffe oder wirklich mal blocken oder dann springst du hier, dann lernst du neue Sprünge und so, ist alles recht behutsam. Die ganze Präsentation, das Ding ist gemacht mit der Unreal Engine 3, die ist natürlich nicht mehr die allerneueste Engine, aber die Charaktere sind allerliebst, auch natürlich bei den Koreanern haben die weiblichen Charaktere immer einen Hang zur vergrößerten Oberweite, wo ich sage, gut, ich spiele jetzt irgendwie diesmal mal einen männlichen Charakter. Da stört es mich nicht ganz so in dem Maße. Du kannst, anders als bei Spielen wie WoW und so weiter, wo du dann irgendwann nur nach den höchsten Rüstungsteilen suchst und gierst, gibt es das hier nicht. Hier hast du auch nur eine einzige Waffe, wo ich denke, Blizzard, wo habt ihr das denn her mit der Waffe, die man dann upgraden kann im ganzen Spiel für die Legion-Erweiterung, vielleicht von denen. Die Waffe upgradest du mit Sachen, die du in Dungeons findest, die du in der Spielwelt findest, wo du halt aus Quests mit belohnt wirst und deine Ausrüstung, die du trägst, das ist so quasi, die droppen eine Ausrüstung, also Hose, Jacke, wie auch immer, oder für Frauen ein Kleid und so weiter, das ist ein einziger Gegenstand. Und da machen die Geld mit, da sagen die, okay, ihr könnt gerade im Sommer mal für eure Heldin einen Badeanzug oder einen Bikini kaufen, der kostet euch dann aber irgendwie NC-Coins oder so, oder dann irgendwie $10 für so ein Outfit, wo ich sage, boah, kann man kaufen, muss man aber nicht kaufen. Und wenn man wirklich viel Zeit hat, dann kann man auch genauso gut Daily-Quests machen, dafür Geld verdienen. Und mit dem Geld kannst du dann ebenfalls das in Punkte umwandeln und dann die Sachen dir kaufen, die du sonst, ähnlich so ein bisschen wie in Hearthstone, die dann sonst eigentlich Geld kosten würden. Also ich bin sehr angetan. Ich bin jetzt auf Level 46, 50 gibt's. Es gibt wirklich noch tonnenweise Stoff, den ich noch nicht gesehen habe. Und es gibt eine sehr große Story. Also die Story führt dich wirklich durch. Das Ding ist extrem linear. Also es ist nicht jetzt so, hier ist deine Welt und geh mal erkunden, sondern es ist wirklich so Theme Park. Ich gehe von dem Ort in den Ort, in den Ort. Und einmal habe ich gewagt, in einen neuen Ort zu gehen. Da war auch noch keiner da. Das war so, als wenn die alle in Mittagspause waren, die ganzen Leute. Und erst als ich dann halt ein paar Schritte in der Hauptquest weiter war auf einmal der vorher leere Ort gefüllt mit Händlern und Zeugs und so. Also da sind die schon extrem linear. Und wer sich davon nicht stören lässt, ja, kostenlos. Ich habe da wirklich keine bösen Worte bisher zu sagen, außer, und die Community, das Ding ist rausgekommen im Januar dieses Jahr, Nordamerika und Europa, super freundlich auch, und dieses bösartige Antworten und schnippische Antworten, die man, weiß nicht, in WoW oder in MOBAs bekommt teilweise, nö, die sind da echt nicht, die sind also sehr freundliche Leute und helfen einem und ja, wo ist denn das und das, dann kommt einer, dann beamt einer sich her und zeigt's dir und so, also Blade & Soul, wer mutig ist, ein Online-Rollenspiel auszuprobieren, der kann's gerne machen. Und andere Spiele noch, außer Pokémon Go. Hallo, sag mal.
Ich wollte da fragen, hast du da überhaupt noch Zeit, nicht, dass du das WoW-Farmen vernachlässigst, das geht ja nicht.
In WoW hat Blizzard die Farmen abgeschaltet letzte Woche. Und zwar für den Legion Pre-Patch, den der seit Lich King gibt es ja den größeren Teil der zumindest Charakterneuheiten und neuen Systeme schon mal einen Monat vorher, damit die sehen können, müssen wir noch was ändern, wie gefällt es den Leuten und so. Der ist seit letzter Woche live. Da haben die als erste Aktion die Garnisonen erfolgsreduziert. Das heißt, du konntest früher Quests starten, geh mal mit deinen Followern, mit deinen Anhängern, heißt die in Deutsch, weiß ich gar nicht, geh mal los und besieg dir den Gegner und komm mit 5000 Goldstücken wieder, sowas in der Art halt. Und die sind alle weg. Jetzt haben schon Menschen geschimpft, dachten, Mensch, WoW war so lahm, ich habe nur noch das Spiel mit den Ingame-Token gespielt und bezahlt, die habe ich mit dem Gold gekauft, die ich in meinen Farmen gehabt habe, in meinen Garnisonen, jetzt ist es aber alles ein Scheiß und so und große Unruhe, und sie haben die ganzen Charakterklassen auch arg beschnitten, schrägstrich umgestrickt, also ich muss jetzt wirklich meinen Heiler völlig neu lernen und ja, also ich bin mal sehr gespannt, wie es wird, wenn die halt ihre wirklich reale Erweiterung in 4 Wochen rausbringen. Ich habe sie dann schon noch für immer vorbestellt, hilft ja nichts, aber gleichzeitig sage ich mir auch mal, ja, nach 12, 13 Jahren, jetzt ist ja auch die Story nicht jetzt so neu. Es gibt dann so ein Remake quasi von der ersten Erweiterung von Burning Crusade, die jetzt eben Legion und die brennende Legion wieder und wieder Fell und Dämonen und Grün und also sehen wir mal. Also ich bin da so ein bisschen. Was noch ganz Neues, muss ich noch erzählen, es gibt eine neue Kleiderschrankfunktion. Wenn man, wie ich, seit 12 Jahren spielt, hast du natürlich auch diverse Sets gesammelt, aus diversen Dungeons und Schlachtzugsinstanzen. Dann ist irgendwann die Bank voll, dann ist irgendwann dein Void Storage voll, und mit diesem neuen Ding werden automatisch alle Gegenstände, die du hast, seien es Questbelohnungen, seien es Rüstung und so, in einer Art Kleiderschrank gespeichert, und daraus kannst du dann halt die Sachen rausziehen und dann dein gegenwärtiges Equipment transmogrifizieren in deren Look. Du kannst die dann quasi alten wegschmeißen und sagen, so, ich habe die gespeichert. Nur das Interface dafür ist grauenerregend. Stellt euch vor, ihr macht ein Buch auf und da sind 100 Seiten nur Hosen. Dann kommen die nächsten 100 Seiten, da sind nur Jacken. Dann kommen die nächsten 100 Seiten, da sind nur Schuhe. Das heißt, was sie versäumt haben, ist zu sagen...
Der Otto-Katalog für Wähler.
Ja, aber was sie versäumt haben, zu sagen, im Otto-Katalog habe ich die ganze Figur. Da habe ich halt meinetwegen meine Tier-5-Rüstung oder da habe ich meine Arena-Rüstung Season 2 oder sowas halt und kann dann sagen, okay, die hätte ich gerne. Das musst du dir halt raussuchen, mühsamst, und dann kannst du speichern. Aber da ist meine ursprüngliche Freude eigentlich gering. Ich habe meine ganzen Sachen noch nicht weggeschmissen, sondern noch, wenn ich es auswählen will, nehme ich es noch aus meinem Bankschließfach wieder. Also da, ja, ich werde mich dann melden in 4,5 Wochen, wie es, in 1,5 Monaten besser gesagt, wie das dann real im Spiel rüberkommt. Und das war's.
So, jetzt sind wir alle ausgelaugt und erschöpft, haben viele tolle Monologe genossen, und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und ins Bett gehen. Bei einigen Teilnehmern wird es langsam Zeit. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Wir hören uns nächsten Monat wieder, es sei denn, jemand ist zufälligerweise Patreon-Unterstützer, da gibt es immer die Bonus-Podcasts, und ansonsten verabschieden wir uns mit dem traditionellen, vierstimmigen Dur-Moll- Boyband-kompatiblen
Tschüss.
Das war er in seiner ganzen ungebändigten Wucht. Der 82. Spieleveteranen-Podcast. Unsere offizielle Webseite lautet spieleveteranen.de. Und wer das unbedingt möchte, der könnte ja unsere Patreon-Kampagne unterstützen. Da wäre er in der Gesellschaft von vielen klugen, schönen, kulturbeflissenen Menschen, zum Beispiel Markus Werner, Mario Müller, Ramon Schmidt, Markus Metzger, Frank Raguse, Torben Auste, Christian Kohlheim, Andreas Butter, Kanara und Xena Xerxes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Heinrich Lenhardt sagen hören wollen.
Roland, müssen wir nicht noch einen Schlussgag aufnehmen?
Ich muss jetzt wirklich weg. Ich habe keine Zeit mehr, weil der Hund muss dringend Gassi gehen, genau.
Komisch, ich dachte immer, du könntest in deiner Wohnung gar keine Hunde halten, aber naja. Ach, was ist das für eine niedliche Hintergrundmusik bei dir? Das klingt ja fast nach diesem
Du, sorry, ich muss jetzt wirklich hier, weil hier vorne, hier ist gleich direkt, da sind die Lockstoffe und die bleiben nicht mehr lange da. Ich muss dringend zu den Lockstoffen, tut mir leid.